Radcliffe Hangers. Wir gucken alle Daniel Radcliffe Filme. Radcliffe Hangers. Radcliffe Hangers.
Hallo und herzlich willkommen bei den Radcliffe Hangers, dem ersten und bis jetzt besten Daniel Radcliffe Podcast.
Bis jetzt.
Hallo, ich bin Henny.
Ich bin Eiko.
Und mein Name ist Ingeborg Bachmann.
Hallo Ingeborg Bachmann.
Wir gucken alle Daniel Radcliffe Filme, wie es gerade schon so schön gesungen wurde. Und heute ist eine ganz besondere Folge, denn wir sind endlich angekommen bei Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Und ich möchte als allererstes einmal völlig die Diskussion entgleiten lassen mit einer völlig abwegigen Frage, die nichts mit dem Film zu tun hat, die mir aber richtig auf der Seele brennt. Und zwar haben wir in unserer letzten Folge sehr viel über Sherlock Holmes Adaptionen gesprochen und verschiedene Basil Rathbone, Jeremy Brett, wer ist besser. Aber wir haben die wichtigste Frage überhaupt nicht gestellt. Und zwar, wäre Daniel Radcliffe besser als Sherlock Holmes oder als John Watson?
Oh, das ist echt eine interessante Frage. Epi, was sagst du?
Boah, Daniel Radcliffe. Ja, er ist schon einfach ein Anführer.
Aber daher? Also Holmes oder?
Ich würde sagen Holmes, ja.
Also ich weiß nicht, wenn ich jetzt an, ich habe ja von den späteren Filmen, habe ich ja noch Swiss Army Man gesehen. Und wenn ich daran denke, wie er da die Leiche spielt, ich will jetzt keinen Vergleich zwischen Dr. Watson und der Leiche ziehen, aber ich finde, er hat das gut gespielt, sich so mitziehen zu lassen. Wortwörtlich und bildlich gesprochen. Ich glaube Daniel Radcliffe's Range als Schauspieler ist so gut, ich glaube, er könnte beides sehr überzeugend spielen. Hm. Ebenso wie den Kriminellen.
Ja, und den ich glaube, er könnte besser den Kriminellen spielen, tatsächlich, bei Sherlock Holmes.
Moriarty, oder?
Ja, ich kann mir nicht so gut in beiden Rollen vorstellen, aber ich muss sagen, als Bösen könnte ich mir gut vorstellen. Hat er eigentlich schon mal Böse gespielt, den Bösen irgendwo? Also nicht den Protagonisten?
Ja,
tja.
Da kommen wir noch zu. Young Doctor's Notebook, wobei er da der Protagonist ist. Aber ich finde es total spannend, dass du Moriarty gesagt hast. Da wäre ich nicht drauf gekommen, aber jetzt, wo du es gesagt hast, möchte ich das sehen. Ich bin auch so ein bisschen mehr im Team Watson, weil ich Daniel Radcliffe noch nie in so einer... Er hat was zu Sympathisches für Holmes, wenn man Holmes so von diesem Arschloch-Casting ausgeht, so wie Benedict Cumberbatch oder Jeremy Brett, sowas Abweisendes, Kaltes.
Das klingt so, als ob du sagen wollen würdest, so dieses Casting, wo man Leute nimmt, die eh Arschlöcher sind. Genau. Ich weiß nicht, ich glaube, dass er sehr gut exzentrisch spielen kann,
ja,
tatsächlich. Und dass er deswegen auch einen guten Holmes abgeben könnte.
Er würde irgendwie so ein, also es müsste dann so eine Art neuer Holmes sein, also es müsste in eine ganz andere Richtung gehen, aber das würde ich dann auch gerne sehen.
Huh. Ja, auf jeden Fall. Finde ich aber eine schöne Frage als Rückbezug auf die letzte Folge.
Und damit leiten wir wieder über zum Gefangenen von Azkaban, nachdem wir jetzt entschieden haben, dass Daniel Radcliffe am besten Moriarty, Holmes und Watson spielen sollte. Wir sind beim Gefangenen von Azkaban und wie fangen wir an? Es gibt so viel, was man bei diesem Film sagen könnte.
Ich dachte, wir reden erst über unseren Podcast. Ich habe nämlich das Feedback bekommen, dass ich nicht so viel nuscheln soll.
Streng dich mal an.
Das finde ich interessant, weil ich eigentlich der notorische Nuschler der Runde bin. Ja. Wenn man das überhaupt verstanden hat, der notorische Nuschler.
Kannst du es nochmal sagen?
Also, Epi hat einfach so ja gesagt mittendrin. Ich bin, glaube ich, eher bekannt als derjenige von uns, der häufig nuschelt.
Kannst du ins Mikrofon sprechen?
Freue mich das Feedback.
Verstehe kein Wort.
Sehr.
Ich glaube, er hat gesagt, er sammelt gerne Muscheln.
Er sammelt Muscheln? Warum erzählt er das?
Okay. Auch off-topic, genau wie deine Frage. Das freut mich sehr.
Das ist das erste Feedback für mich tatsächlich.
Okay. Ich möchte alle euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, an den Geräten zu Hause, unterwegs, im Zug, im Auto, gerne nach Feedback fragen. Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns Feedback da lasst. Entweder auf der Facebook-Seite, der Instagram-Seite oder auch bei iTunes, da kann man das, glaube ich, auch machen.
iTunes gibt's nicht mehr.
Gibt's nicht mehr?
Ich glaube nicht.
Nee. Das hatten wir schon mal. Kann es sein, dass wir genau
iTunes
diese Stelle schon mal
Woche hatten? Nachdem wir auf iTunes zugelassen wurden, hat iTunes dicht gemacht.
Es gibt jetzt Apple Podcast.
Hatte das was mit uns zu tun?
Aber du bist der Einzige, der ein iPhone hat. Nee, Handy immer mit auch, ne?
Ich habe kein iPhone, ne.
Hast du jetzt nicht, du hast doch im Moment ein iPhone.
Wenn ihr Kommentare hinterlassen wollt, wie warum reden die darüber, wer jetzt ein iPhone hat und warum reden die nicht über den Film, hinterlasst sie einfach.
Genau, uns würde wahnsinnig interessieren, was ihr vom Podcast haltet, ob ihr Verbesserungsvorschläge habt, wer am meisten nuschelt, wessen Ideen ihr bisher oder was auch immer. Uns interessiert alles, wir hören alles gerne und wollen euer Feedback auch gerne ein bisschen einfließen lassen, natürlich. Deswegen schreibt gerne.
Schreibt's in die Kommentare.
Schreibt's in die Kommentare.
Kommen wir am besten einmal zur Einordnung, damit wir uns irgendwie bei diesem Wahnsinnsfilm, den wir heute zu besprechen haben, entlanghangeln können. Und zwar am besten fangen wir mal an mit unserem Lieblingssegment. Alternative Regisseure, wer diesen Film noch hätte machen können.
Ich dachte, wir reden immer erst über das Geld.
Mein Lieblingssegment ist
da eigentlich immer... Da kämen wir als nächstes zu, weil das richtig spannend bei diesem Film ist tatsächlich.
Mein Lieblingssegment ist eigentlich Hennys Hot Takes.
Da kommen wir sicherlich auch noch zu. Wobei ich glaube, bei diesem Film... Okay. Also das einzige Hot Take bei diesem Film wäre ja, dass er irgendwie irgendwas Negatives und... Also das wird heute, denke ich, meine positivste Episode, weil ich diesen Film wirklich, wirklich gerne mag und wirklich, wirklich großartig finde.
Oh, das aber selten. Henny ganz positiv über einen Film.
Ja, meistens bin ich einfach, wenn ich einen Film gucke, todtraurig und überhaupt nicht zufrieden.
Du magst auch nicht so, du guckst nicht so gerne Filme, ne?
Nee, ne, überhaupt nicht. Also ich verbringe da auch kaum Zeit mit.
Du tust dir da irgendwie immer was an.
Okay. Alternative Regisseure für diesen Film, die ihn gemacht hätten, hätte ihn nicht der großartige Alfonso Cuarón gemacht.
Bekannt aus?
Bekannt aus, kommen wir gleich zu. Alternativer Regisseur Nummer 1. Kenneth Branagh.
Wer ist das?
Ich kenne nur Kenneth Branagh.
Ja, den kenne ich auch. Der hat doch Gilderoy Lockhart gespielt in den letzten Teilen, oder nicht?
Genau, er war im Gespräch, diesen und Film tatsächlich zu machen.
Den Chef von dem Christopher Nolan-Film. Oder was?
Chef vom Christopher Nolan-Film.
Zur Hölle?
Ja, Christopher Nolan.
Wie ist nochmal der mit dem...
Wovon sprichst du?
der war so Zweiter Weltkrieg, nee, oder Erster Weltkrieg.
Du meinst, er hat den General in Dunkirk gespielt?
Ja, genau.
Ah, okay.
Er hat den General in Dunkirk gespielt. Ja, genau. Ja.
Aber genau. Euch besser bekannt wahrscheinlich als Gilderoy Lockhart.
Ja. Ja. Hat's aber nicht gemacht. Anderer interessanter Regisseur.
Warum?
Weil, nee, weiß man nicht. Es ist wie bei vielen dieser Filme, sehr viel Geld für ein wirklich interessantes Behind-the-Scenes-Buch über Harry Potter bezahlen, weil die offiziellen Sachen, die es gibt, die sind ja alle sehr bereinigt und sehr PR-mäßig aufgebaut. Und ein richtig investigatives Buch über die Hintergründe aller Filme würde ich mindestens 20 Euro für bezahlen. Zweiter alternativer Regisseur, M. Night Shyamalan.
Ach, krass.
No way!
Ja, ne? Okay. Ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, Name, ne? Wie das aussieht. Ja, ich möchte auch
nicht
einfach
Birdman oder was?
Night heißen.
Wer ist denn das?
Ich weiß nicht, auf wie vielen Ebenen diese Aussage jetzt problematisch war, weil du jetzt, glaube ich, mehrere Ethnien verwechselt hast.
Der hatte doch auch so einen schönen Namen.
Das ist Alejandro Iñárritu.
Ja, ja,
siehst du. Wobei, den könntest du eher mit Alfonso Cuarón verwechseln, weil er ja neben Cuarón und dem dritten auf der alternativen Regisseurliste, Guillermo del Toro, zu den größten mexikanischen Regisseuren unserer Zeit gehört. Denn Guillermo del Toro war auch im Gespräch. Was ich witzig finde, weil Guillermo del Toro sollte auch den Hobbit machen, er sollte auch Harry Potter machen und er hat beides nicht gemacht. In klassischer Guillermo del Toro-Manier, er macht 10 Projekte und eins davon wird dann auch ein Film.
Aber Henny, wichtiger als das, hast du das geübt, das auszusprechen? Mir hat das sehr gefallen.
Guillermo, ja,
ich weil gebe mir Mühe.
Gesprochen, ne?
Das,
wie beim
das,
wie
bei Guillermo, ja. Das spanische.
Ich glaube, ich mag Del Toro einfach so gerne, dass ich das ganz natürlich mache.
Ich würde dich jetzt fragen, wie du spanisch deinen Nachnamen aussprichst, aber du musst den natürlich jetzt nicht im Internet verraten.
Das ist ein großes Geheimnis.
Aber nachher.
Aber Guillermo del Toro, verdanken wir es auch, dass letzten Endes Alfonso Cuarón diesen Film gemacht hat. Denn Cuarón wollte den Film erst nicht machen, hat abgelehnt und hat dann mit seinem Kumpel Guillermo telefoniert. Und Guillermo hat ihm am Telefon ausgeschimpft und gesagt, in sehr ausdrucksstarker Sprache, auf Mexikanisch. Man kann es, glaube ich, nicht so gut ins Deutsche übersetzen, aber das Wort Fuck fiel wohl mehrfach. Wie blöd Alfonso wäre, dass er diesen Film nicht macht und dass er jetzt sofort losgehen soll und das Buch lesen soll und dann sofort Warner Brothers anrufen soll, dass er das macht, und Cuarón hat es gemacht.
Weil vorher hatten sie halt Del Toro gefragt, ne?
Genau, und er konnte es leider nicht machen, ist aber trotzdem großer Harry Potter-Fan gewesen und hat dann aber seinen Kumpel dazu überredet, der auch gefragt wurde, diesen Film zu machen.
Hm. Apropos Fuck.
Ja.
In dem Vertrag von Alfonso Cuarón stand ausdrücklich drin, dass er nicht vor den Kindern am Set fluchen darf.
Ernsthaft?
Ja. Ich glaube, er tendiert dann wohl dazu, häufig zu fluchen.
Das ist großartig. In dem Interview flucht er auch sehr, indem er diese Geschichte erzählt, wo er die auch in mehreren Interviews erzählt. Das ist so seine klassische Harry Potter-Geschichte. Darf ich kurz die spannendste Set-Geschichte von Cuarón erzählen, die ich über diesen Film weiß?
Ich glaube, ich könnte dich nicht davon abhalten, wenn ich es versuchen würde.
Versuch es doch. und zwar die Szene, wo Sirius Black in Hogwarts eingebrochen ist und in den Gemeinschaftsraum der Gryffindors eingebrochen ist und danach alle Schüler in der großen Halle schlafen. Scheinbar hat Daniel Radcliffe da gefragt, ob er für diese Szene nicht neben einem bestimmten Mädchen da liegen könnte.
Oh.
Und Cuarón und ich meine der Cinematograph haben ihm ein Furzkissen in den Schlafsack gelegt und das Take angefangen und dann quasi da das Furzkissen ausgelöst, und Cuarón erzählt sehr begeistert davon, wie Daniel Radcliffe mit aller Härte versucht, trotzdem in Character zu bleiben und das 20 Sekunden schafft. kurze Hintergrund zu Cuarón, weil wer macht diesen Film eigentlich und warum ist das so besonders, dass Alfonso Cuarón ihn macht? Zu dem Zeitpunkt, als er Harry Potter gemacht hat, ist er noch gar nicht so der große Name wie heute, weil zu dem Zeitpunkt hat er 4 Filme unter seiner Kappe. 2 davon rein mexikanisch und 2 amerikanische Produktionen. Sein Debütfilm, okay, und jetzt werde ich wahrscheinlich an die Grenzen meines Spanisch kommen. Solo con tu pareja.
Das war nicht schlecht, glaube ich. Ich kann kein Spanisch, aber.
Schreibt es in die Kommentare, wie schlecht das war, wo es um sehr heavy Themen geht, den er auch sehr indie-mäßig gedreht hat. Wo es um AIDS und Selbstmord geht, habe ich nie gesehen. Dann A Little Princess, was so ein bisschen quasi auch der Film ist, der ihm den Harry Potter-Gig verschafft hat. So ähnlich wie bei Chris Columbus, der durch Miss Doubtfire und Kevin allein zu Hause gekriegt hat. Ist das ein Kinderfilm, der auch so ein bisschen magisch realistisch ist, auch so ein bisschen in Richtung Dickens geht, um ein Mädchen, was in einem Waisenhaus aufwächst, was ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was die magischen Elemente in dem Film waren. Ich habe ihn tatsächlich gesehen, ich habe ihn gut in Erinnerung. Ich weiß nicht mehr, was der Plot war. Dann hat er den Film gemacht, den ich leider auch nicht gesehen habe, Y tu mamá también. Hast du den gesehen, Eiko?
Ja, das ist das mit der Frau und dem
Jugendlichen und dem Sex. Ich habe den gesehen, aber das ist schon echt lange her.
Wahrscheinlich das gleiche Problem wie bei mir, A Little Princess. Aber also von meinem Verständnis, ich habe den Film nie gesehen. Ich möchte den seit Jahren gucken. Es geht um 2 Jugendliche und ein Mädchen, die mit einem Auto durch die Gegend fahren
nicht
und
ein Mädchen,
Sex haben.
Eine ältere Frau.
Eine ältere Frau, ist das richtig?
Ja, die ist über 30. Alt.
Yeah. Ja, ich weiß noch, dass der Film mich auf jeden Fall mitgerissen hat, visuell, obwohl wir den auf Spanisch geguckt haben und ich nichts verstanden habe.
Oh, okay. Hattest du keine Untertitel?
Nee, die waren irgendwie nicht auf der DVD, die wir hatten.
Und du hast den Film komplett auf Spanisch geguckt, ohne...
Ja. Meine Schwester hat das angemacht und ich war zufälligerweise mit im Raum. Ich habe mir durch Zufall gesehen, das ist wirklich auch lange her. Muss ja vor 2004 gewesen sein.
Also du weißt wahrscheinlich auch, dann kannst du die Frage gar nicht beantworten.
Ich weiß nicht mehr.
Hatten die denn Sex in dem Film?
Ja, ganz viel.
Wir haben sehr
Hast
viel,
du den gesehen?
Sehr ja, viel eng getanzt. Der ist berühmt für seine krassen erotischen Szenen.
Ja, aber hast du ihn gesehen?
Nee. Ich weiß nämlich damals noch, dass es nämlich darum ging, dass es immer hieß, der Typ, der diesen Sexfilm gemacht hat.
Genau, das ist quasi auch das Spannende bei seiner Wahl für Harry Potter, dass ihm das da so anhängt, dass sein letzter Film viel Sex hatte. Und der vierte Film, den er gemacht hat, den möchte ich einfach nur der Komplettheit halber erwähnen, weil ich es absolut witzig finde und es quasi auch ein wiederkehrendes Element in diesem Podcast ist. Eine Charles Dickens-Verfilmung.
Ach.
Great Expectations, eine Verfilmung, in der er die Charles Dickens-Geschichte aus dem viktorianischen London ins New York der 1980er Jahre versetzt hat. Mit dem jungen Ethan Hawke in der Hauptrolle.
Den habe ich gesehen.
Den hast du gesehen?
Ja, aber das
ist der gut?
Das tut mir richtig leid, aber das ist auch richtig lange her. Ich habe da nicht so die...
Hast du das Poster mal gesehen?
Ach nee, ich hab's nicht vor Augen.
Ich habe das Poster hier und das ist großartig, weil es absolut nicht nach einer nach einer Charles Dickens Verfilmung aussieht. Appy, möchtest du mal gucken?
Oh.
Weil auf dem Poster sieht man quasi nur eine nackte Gwyneth Paltrow, die gelangweilt in die Kamera guckt.
Aber sexy.
Die auf dem Bauch liegt und dahinter guckt Ethan Hawke in einem als großer.
Sieht ein bisschen aus wie Christian Bale, ne? Auf dem Bild.
Ja, ein bisschen. Es sieht auch ein bisschen aus, als würde er ihr auf den Hintern gucken. So, und das ist von daher witzig, weil der Regisseur von Harry Potter 4, Mike Newell, auch eine Great Expectations-Verfilmung gemacht hat.
Ah, okay.
Aber Jahre später. Da kommen wir aber im nächsten Podcast zu. So, und dann kommt Harry Potter und dann startet Cuarón richtig durch. Dann kommen die großen Filme, für die er bekannt ist. Dann kommt Children of Man, Gravity und Roma. Mhm. Und ich hau jetzt hier schon mal mein erstes Hot Take raus.
Ich bin gespannt, ich freue mich.
Und dann kommen wir tatsächlich zum Film. Und zwar ist das nicht ganz meine Idee, sondern so ein bisschen habe ich eine Idee weiterentwickelt. Und zwar vom Film-YouTuber Mikey Newman, der ein sehr sehenswertes Video zu diesem Film auch hat, worin er sagt, dass das quasi der erste Fall ist, dass ein Studio einen riskanten Indie-Regisseur für einen Franchise-Film anheuert, der noch gar nicht so viel Erfahrung hat. Und mir fällt auch kein anderes Beispiel ein. Also dieser Trend, dass quasi große Studiofilme auch von kleinen Indie-Regisseuren gemacht werden, beginnt ja so um 2000 rum. Die einzigen, die mir irgendwie zeitgleich einfallen würden, wären Sam Raimi bei Spider-Man und Peter Jackson bei Lord of the Rings oder bei Herr der Ringe. Wobei die beide zu dem Zeitpunkt eigentlich keine wirklichen Indie-Regisseure mehr waren und schon jahrelange Erfahrung hatten.
Ich kenne mich bei Peter Jackson mehr aus, aber ich hätte jetzt nicht gesagt, dass er ein Mainstream-Regisseur war. Genau, das meine ich ja. Also ich hätte schon gesagt, dass er ein Indie-Regisseur war noch zu der Zeit. Und mehr oder weniger hat er doch eigentlich das auch schon fast alleine in die Welt gerufen.
Ja,
also Verfilmung. Also ich meine, das war so mein Verständnis irgendwie lange schon im Gespräch, aber auch mehr so als ein Buch, das unverfilmbar ist. Und er hat dann ja das Ganze gestartet.
Wobei er quasi direkt davor Heavenly Creatures gemacht hat.
Ja, aber also, er kennt den Film. Also ja. Er ist nicht böse gemeint, aber ich glaube, das ist nicht so, ich glaube, der Vergleich passt nicht ganz.
Ja, also ich finde, es ist so ein bisschen schwierig. Also ich finde es schwierig, da Cuarón als den einzigen zu sehen. Also Sam Raimi würde ich sagen, auf keinen Fall ist er zu dem Zeitpunkt, wo er Spider-Man macht, noch Indie-Regisseur.
Was hat denn Sam Raimi vorher gemacht?
A Simple Plan hat er davor gemacht.
Die Band ist a Band, ne? Wir machen so Musik.
Ja, yeah, genau. Wahrscheinlich gibt es das schon. Also für die Simple Plan nicht kennen, das ist ein recht düsterer Neo-Noir-Thriller über drei
Neon was?
Neo-Noir. Film-Noir, aber neu, deswegen Neo-Noir. Okay. Der sehr tragisch endet über drei Leute, die, ich meine, du hast ihn gesehen, Eike, oder?
Aber er kann sich bestimmt nicht dran erinnern.
Habe ich als einziger gesehen.
Heavenly Creatures?
Nein, A Simple Plan.
Ach, Entschuldigung, nein. Nein, Simple Plan habe ich nicht. Ich hab
einen Tag. Um drei Leute, die einen die eine die Beute von einem Banküberfall finden und dann aber von der Gier ausgezehrt werden und am Ende sind alle auf grausame Weise gestorben oder zerstört, geistig und moralisch. Und das wäre witzig, wenn es irgendwo im Internet eine Version gäbe, wo das mit Simple Plan Musik unterlegt ist.
Ah, jetzt.
Quasi in den tragischen Szenen dann irgendwie sowas kommt wie
You don't okay. know what it's like. Welcome to my life.
Das stimmt.
Ja, also es gibt irgendwie die beiden Namen, Aber bei Quaron passt es noch so ein bisschen, weil er wirklich direkt davor ja E2 Mama Tambien gemacht hat. Und quasi fast nur mexikanische Filme und auch nichts, was wirklich so großer Mainstream-Erfolg war. Und dann macht er Harry Potter und dadurch hat er quasi das Momentum und die Möglichkeit, Children of Man und Gravity und Roma zu machen. Und so ein bisschen, das ist jetzt nämlich der Teil, der von mir ist, ist das ja die Geburt von diesem neuen Studiosystem, was wir momentan haben, dass die ganzen großen Franchises, ob jetzt Star Wars oder Marvel, sich kleine Indie-Regisseure holen, die dann für einen Beitrag quasi einen besonderen Franchise-Film machen. Sowas wie Taika Waititi bei Thor Ragnarok oder Rian Johnson, der Star Wars Last Jedi gemacht hat. Oder
James Gunn.
Oder James Gunn, Guardians of the Galaxy.
Wes Anderson.
Und die sich dadurch...
Joss Whedon.
Joss Whedon bei Avengers.
Genau.
Ich würde so gerne einen Wes Anderson
Superheldenfilm
sehen. Das wäre wirklich witzig.
Ich weiß nicht, ob ich das sehen möchte. Also ich habe die YouTube-Parodien davon schon gesehen.
Ich bin so überzeugt. Ja.
Aber auf jeden Fall.
Fähigkeiten, der würde das hinkriegen.
Hier beginnt quasi dieses System, dass du machst als Indie-Regisseur einen Franchise-Film und dadurch ermöglichst du dir deine weiteren Projekte. Denke ich. Würde ich Harry Potter jetzt auch ansagen, dass es diesen Trend begonnen
hat. Ja, ich würde deinem Teil der Theorie zustimmen und dem von dem Mikey nicht.
Ah, okay. Das ehrt mich. Ja, genau. Und dann so ein bisschen zum Hintergrund noch zur, ja, wie er kritisch aufgenommen wurde, sehr, sehr positiv. 90% positive Reviews auf Rotten Tomatoes. Galt auch direkt als quasi einer der, oder als besser als die ersten beiden Filme. Sehr, sehr positiven Ruf. Aber, und jetzt, entweder wenn ihr auch Recherche betrieben habt, überrasche ich euch oder nicht. Das hier ist der finanziell am wenigsten erfolgreichste Harry Potter Film aller Zeiten.
Ja, habe ich auch gelesen.
Thomas.
Ja.
What? Ich weiß, dass er am wenigsten gekostet hat.
Nee, das kann nicht sein. So. Also Kammer des Schreckens war 30 Millionen Dollar günstiger.
Ach so, okay.
Und Stein der Weisen war 5 Millionen Dollar günstiger. Also der hat 130 Millionen gekostet und hat knapp unter 800 Millionen eingebracht. 796 Millionen.
Ich weiß aber noch, dass ich als Kind tatsächlich bei dem ersten unglaublich begeistert war, den unbedingt sehen musste, mehrfach im Kino, den zweiten ebenfalls. Und dann, als der dritte um die Ecke kam, ich hatte zwar das Buch vorher schon gelesen, aber als der dritte um die Ecke kam, fühlte sich das Ganze für mich so ein bisschen, also ich wollte den auch sehen, aber es startete schon so, dass es sich anfühlte wie so ein bisschen so ein Monster of the Year. Irgendwie Harry Potter, welcher Gefahr muss er dieses Jahr gegenübertreten? Welche Gefahr muss
er
dieses
Jahr? Ja, weil du älter warst.
Ja, ich war 13.
Ja, zwei Jahre älter als bei den anderen.
Ja, aber also, was ich meine, ist halt dieses, dass ich das Gefühl hatte, noch ein Teil, wo er irgendwas bekämpfen muss. Und möglicherweise ist das eine Erklärung dafür, dass der Teil nicht so viel eingenommen hat, weil vielleicht dieser ganz große Drang, ins Kino zu gehen, nicht mehr da war, weil man das schon kannte, sozusagen. Man kannte diese Welt, man kannte die Charaktere und musste vielleicht diesen neuen Teil nicht unbedingt sehen.
Also du würdest dir mit Franchise-Ermüdung quasi erklären.
Ja, möglicherweise. Mag sein. Ich meine, andererseits, wenn wir uns zurückdenken, jetzt ist ja für uns ganz normal, dass die Harry-Potter-Reihe irgendwann in diese dunkleren Gefilde übergegangen ist und irgendwann düsterer wurde und ernster und erwachsener. Damals, vor allen Dingen auch für viele Fans, die die Bücher nicht kannten, war das ja vielleicht gar nicht so so klar, dass das jetzt kommt. Und vielleicht hatten die auch mehr Lust, nochmal so einen Teil zu sehen wie die ersten beiden. Also ich glaube, es gibt vielleicht die erste Gruppe, die ich vorher beschrieben habe, dann diese Gruppe und dann noch die Gruppe, bei der ich keine Ahnung habe, woran es liegen könnte.
Nee, finde ich beides ziemlich gute Ansätze. Ich würde es vielleicht noch ergänzen, um Leute, denen das jetzt zu viel geändert war.
Das hat sich extrem viel geändert, ne? Muss man ja schon sagen.
Findest du?
Ja.
Okay.
Also anderer Regisseur, anderer Dumbledore.
Ach so,
ja. Anderer Dumbledore.
Das kommt natürlich auch noch dazu, da hast du recht.
Also das ist schon wirklich andere Kostüme. Die Kostüme wurden alle überarbeitet. Der Look ist komplett anders. So auch das ganze Konzept. Das Schloss hat sich verändert. Also der Sprung ist, glaube ich, einer der allergrößten in der gesamten Serie zwischen dem zweiten und dem dritten.
Ja, auf jeden Fall, da würde ich dir komplett zustimmen.
Wusstet ihr, dass ursprünglich Ian McKellen übernehmen sollte?
Ernsthaft?
Ja. Für Dumbledore?
Das wusste ich nicht, nee.
Er hat aber gesagt, ich habe es ja nur auf Englisch stehen, I had enough trouble living up to one legend, two would be too much to hope for. Fand ich sehr interessant.
Witzig ist, weil sie ja tatsächlich beide jetzt ständig verwechselt werden. Michael Gambon als der neue Dumbledore in diesem Film und Ian McKellen als Gandalf.
Als Gandalf, genau. Ich habe es gerade gar nicht gesagt. Ja.
Ja. Mhm. Witzig. Ja, ich denke, der Wandel ist es und vielleicht noch ein Grund, den man noch einstreuen könnte. Das hier ist auch der erste Harry Potter Film, der nicht zu Weihnachten, nicht im Winter lief, sondern im Sommer.
Stimmt, das war der so weit nach hinten verschoben wurde.
Genau, der aufgrund der Produktion quasi ein halbes Jahr nach hinten verschoben wurde.
Mhm.
Also es ist auch ein Sprung. Der Harry Potter Kammer des Schreckens ist 15. November 2002 rausgekommen. Und der Gefangene vom Azkaban ist im Mai in England, im Juni in den USA rausgekommen. Ja, wie kriegen wir jetzt den Bogen hin, dass wir ganz organisch und natürlich zum Film tatsächlich kommen?
Ich finde den Film einfach mega interessant.
Ja.
Ich hatte mich richtig gefreut auf den. Und muss auch sagen, dass ich ihn jetzt nochmal wieder anders gesehen habe, mit anderen Augen. Ich finde, das ist wirklich, wir haben beim letzten Mal viel darüber geredet, dass die ersten beiden Filme eine Einheit bilden. Sehr, sehr ähnlich sind, sehr gut zusammenpassen. Man zwar auch noch eine Weiterentwicklung sieht, wir haben ja über die Action-Szenen geredet, dass Columbus die Action-Szenen im zweiten Teil viel besser hingekriegt hat. Ich finde, der dritte Film weicht in einigen Dingen ab. Zum Beispiel sind die ersten beiden Filme sehr nah beim Buch, und 1:1 zum Buch. Das macht der dritte Film anders und ich finde nämlich sehr, sehr gut. Ich habe als Vorbereitung zum Podcast das Buch nochmal durchgelesen.
Ernsthaft?
Ja.
Respekt.
Es hat mich einfach nochmal interessiert, weil wir das beim ersten so besprochen hatten. Und da fallen einem viele Stellen auf, wo das so stark anders ist. Und ich finde die sehr, sehr gut. Beispielsweise, wann Harry von der Karte erfährt, wann er von Peter Pettigrew erfährt. Er sieht ihn ja selber auf der Karte und sucht ihn dann.
Du musst die Karte, glaube ich, noch einmal erklären.
Ach so, ja. Er bekommt ja von Fred und George die Karte des Rumtreibers, was eine extremste Überwachungsmethode ist, die völlig unnachvollziehbar von niemand anderem genutzt wird, zum Beispiel im Ministerium oder so weiter. Es wäre einfach die perfekte Überwachungsmethode. Das würde ich sagen, ist ein Logikfehler, der nicht weiter stört.
Also für mich ist der Punkt bei anderen Podcasts, wenn die anfangen, über Logikfehler zu sprechen, dann schalte ich aus.
Naja, also ich finde, das wäre mal eine interessante Sache, darüber zu sprechen, wie oft man in so einem Franchise an den Punkt kommt, wo man sich fragt, das macht keinen Sinn. Bei Herr der Ringe zum Beispiel würde ich sagen kaum, fast nie. Und bei Harry Potter, es ist nicht so, dass es mich stören würde, aber es ist halt so Sachen wie, warum helfen die Zauberer den Muggeln nicht? So. Naja.
Oh, das ist eine interessante Frage.
Ja. Ich meine, bei Herr der Ringe gibt es den nervigen Klassiker. Warum sind sie nicht sofort auf den Adlern dahin geflogen?
Ja, aber das wird im Buch schon erklärt.
Und die Antwort ist, weil es sonst kein spannendes Buch gegeben hätte.
Bei Harry Potter ist, ja, gut, naja, wie auch immer. Er bekommt diese Karte und im Buch fragt man sich am Ende die ganze Zeit, warum ist Harry Potter nie oder George oder den Weasley-Zwillingen nie aufgefallen, dass Peter Pettigrew zusammen mit Ron im Bett schläft. Sie hätten das auf der Karte sehen müssen. Und im Film ist es so, dass er die Karte bekommt, drauf guckt und Peter Pettigrew in den Fluren sieht und deswegen nach ihm sucht. Und das finde ich ist tatsächlich bessere Lösung. Und ich finde, es gibt einige Stellen im Film, die für mich besser gelöst sind als im Buch. Darüber können wir später reden. Oder jetzt, wenn ihr wollt. Oder ich weiß nicht, ob wir den Plot nochmal durchgehen.
Also ich finde es eigentlich ganz gut, wenn wir nochmal von vorne durchgehen.
Ich würde sagen,
wenn wir von vorne durchgehen.
Quasi alles, was an dem Film gut ist, sieht man schon im ersten Frame.
Ja.
Ist jetzt meine These.
Und was auch schlecht ist an ihm.
Ach so.
Ja,
dann bin ich nämlich gespannt.
Ja, sollen wir erstmal also den ersten Frame beschreiben?
Das sind so die großen Unterschiede. Neuer Dumbledore, da wäre für mich das Hot-Take.
Das ist nicht im ersten Frame.
Ja, okay, aber das wären für mich erstmal die großen, deswegen, warum der Film so krass anders ist. Neuer Dumbledore, den ich nicht mag, tatsächlich.
Oh, okay.
Und der mir zu weit vom Buch abweicht. Und dann Abweichung zum Buch, die ich sehr gut finde. Ein düsterer Look. Ich finde darüber, das würde mich jetzt auch noch mal interessieren, ist es noch ein Märchenfilm? Weil ich finde ja, aber anders als die ersten beiden.
Lass uns durchgehen. Das passt, okay, glaube ich, ganz gut, wenn man über den Anfang spricht und dann, ja, wo es quasi, wo so der Shift ist. Also, weil der erste Frame, was ich schon genial finde, ist, wie auf kreative Art hier quasi das Intro funktioniert, dass du erst einen dunkle Leinwand hast, mhm, dann siehst du ein kleines Licht und dann das kleine Licht erhellt so ein bisschen das Warner Brothers Logo und all die Logos, die da auf dich zugeflogen kommen. Und die Kamera geht immer näher ran, das Licht geht immer aus und wieder an und du fragst dich, was ist das, was ist das? Und dann fährst du durch die durch das Fenster in Harry Potters Zimmer im Ligusterweg und du siehst, dass er mit seinem Zauberstab immer wieder Lumos sagt und versucht, ein magisches Buch zu lesen und es aber immer wieder ausmacht. Und das ist einfach schon so eine kreative Art, sowas total Einfaches zu filmen und dich als Zuschauer direkt da reinzuziehen, weil du willst direkt wissen, was ist, mhm, das? Dein Blick ist direkt darauf gerichtet. Es funktioniert nochmal total wieder als Wiedereinführung von Harry Potter, dass er jemand ist, der in diesen zwei Welten zwischen Muggel und magischer Welt ist, dass er so ein bisschen verloren ist, dass er so ein bisschen einsam ist. Total klasse.
Die ganze Szene, die ganze Szene ist richtig toll und richtig unsinnig. Sie ist richtig toll, weil später noch der Onkel auch immer reinkommt ins Zimmer und der Film fängt an mit diesem Humor einfach. Der Schauspieler von Vernon Dursley ist einfach großartig und wie er dann reinkommt und immer guckt, wie der Tür zumacht. Und sie ist total unsinnig, weil Harry Potter nicht zaubern darf und außerdem einen Zauberspruch benutzt, den es nicht gibt. Lumos Maxima.
Oh mein Gott, auf welchen
du bist da ziemlich auf Logikniveau heute
unterwegs. Und das zeigt für mich eben diese Eigensinnigkeit, die Cuaron in diesem Film einfach hat. Dass er einfach bereit ist, sich davon zu entfernen und einfach andere Dinge und sehr viel Eigenes reinzubringen. Das sieht man schon in der allerersten Szene und es funktioniert gut.
Ja, genau das Gleiche wollte ich auch sagen, dass quasi du hier schon merkst, Cuaron hält sich nicht so sklavisch an die Vorlage wie Columbus, sondern er sieht, es ist ein Film, es ist ein visuelles Medium. Und es ist einfach eine gute Sequenz, so den Film zu starten. Und er macht es, auch wenn es tatsächlich logisch keinen Sinn macht, weil er da schon die Regeln des Ministeriums quasi gebrochen hätte.
Ich würde aber auch komplett zustimmen. Ich finde, für mich spielt das Ganze auch in diese Idee rein, dass man irgendwie ab der ersten Szene in einem Film eigentlich schon merkt, okay, ich bin hier in guten Händen. Ja. Oder man merkt eben, ich bin nicht in guten Händen, je nach Film. Aber hier merkt man sofort, okay, da ist ein Film, hinter dem sehr viele Gedanken stecken und der was Besonderes ist, der was Besonderes parat hält. Ich denke, dass die meisten anderen Regisseure diese erste Szene, Harry unter der Decke mit dem Zauberstab und dem Zauberspruch und der hereinstürzende Onkel Vernon, das hätten, glaube ich, viele Regisseure schon mit Shot gegen Shot gefilmt. Ja. Und er lässt es eben einfach ausspielen mit einem weitwinkligen Objektiv und der Zuschauer schneidet das Bild für sich selbst, indem ihm eben die Freiheit gegeben wird, selber nach links zu gucken, zu Harry, nach rechts zu gucken, zu Uncle Vernon. Und das finde ich ganz großartig orchestriert von Cuaron. Und obwohl es eine kleine Sache ist, einfach mit der Kamera reinzugleiten in dieses Zimmer, diese Szene ausspielen zu lassen, dann wieder rauszugehen, schon, man merkt direkt, es ist anders als die anderen. Ich bin hier in anderen, aber guten Händen.
Und es zieht sich durch den ganzen Film. Also ich musste irgendwie nach einer halben Stunde aufhören, mir jeden irgendwie total beeindruckenden Shot aufzuschreiben, weil es so viele sind. Und auch was Cuaron, er ist ja bekannt dafür, für seine langen One-Takes und seine Kamerafahrten. Da hat er hier einige großartige drin, wo wir auch zu kommen können.
Aber vielleicht sehr noch zurückgehalten. Für Cuaron-Verhältnisse ist das sehr reduziert.
Ich glaube,
das
viele,
ist auch gut so.
Ich glaube, viele hast du gar nicht gemerkt.
Doch.
Hast du das?
Ja, doch.
alle hast du gemerkt. Das ist schon für seine Verhältnisse sehr reduziert. Und das ist, weil ich mir nämlich auch die IMDb-Trivia durchgelesen habe. Und Guillermo del Toro hat ihm nämlich empfohlen, ey, hör mal, du bist schon echt ein Exzentriker. Halt dich bei dem Film ein bisschen zurück.
Ah, interessant. Okay. Ja. Also ich meine, klar, ich denke auch mal, die meisten werden Gravity gesehen haben, was ja auch von Cuaron ist. Allein die erste Einstellung dauert, weiß ich nicht, 5 Minuten oder so. Mhm.
Und in Children of Man gibt es ja auch diese lange Autosequenz, die, glaube ich, 10 Minuten dauert, wo es von völliger entspannter Atmosphäre zu absolutem Terror in einer Einstellung geht. Habt ihr die das One-Take im tropfenden Kessel bemerkt?
Mit
Mr. Weasley.
Mit Mr. Weasley. Ja, großartig. Wahnsinn. Wie sie hinter der einen Säule stehen und Mr. Weasley auf ihn einredet und sie dann immer weiter nach vorne näher an die Kamera rankommen und der Frame wird immer enger sozusagen.
Und es endet mit einem Close-up auf Harrys Gesicht und das auch zusätzlich, es startet schon mit diesen, wo es mehrere total beeindruckende Wide-Shots von gibt, wo du einfach so viele Details an Magie, was in diesem Raum gerade passiert. Ich weiß nicht, ob ihr es bemerkt habt.
Das erste Mal sind mir wieder neue Sachen aufgefallen.
Genau, und es sind so viele Details, dass man es beim ersten Gucken gar nicht merken kann. Aber zum Beispiel da im tropfenden Kessel wischt gerade jemand den Tisch ab und lässt dann dabei im Putztuch eine Weinflasche verschwinden.
Ja.
Und das ist einfach nur so ein Detail am Rande. Und zusätzlich, also einmal hat die Szene das Element, dann startet es im Licht und Harry bei seinen Freunden und Mr. Weasley wird da immer einsamer, die Kamera geht immer näher ran, am Ende endet es völlig im Schatten. Bedrohlich, es ist Wahnsinn.
Was noch auch ein tolles Editing ist, dass mir diesmal das erste Mal aufgefallen, im Hintergrund ist eine, ich sage jetzt mal, indisch aussehende Gruppe. Und das Kind macht halt so Schlangenbeschwörungen mit einer Pflanze, die auf dem Tisch steht. Habt ihr das gesehen?
Nee, habe ich nicht gesehen.
Und das wird tatsächlich unterstützt durch so Schlangenbeschwörermusik, die da so läuft im Hintergrund. Oh. Und wenn man darauf achtet, dann ist die in der gesamten Szene drinne, auch wo es bedrohlich wird, und da wird sie immer leiser. Aber das stört dich nicht. Und das finde ich zum Beispiel ist diese großartige Filmtechnik von Cuarón, dass das Bild vollgepackt ist mit Details. Er ist so detailverliebt und trotzdem bist du nicht abgelenkt von der Action. Weil das ist das Nächste. Ein One-Take. Was ist das Gute an einem One-Take? Stichwort Victoria.
Ein One-Take zieht dich in eine Szene rein und macht eine Szene intensiver, als sie normalerweise ist.
Ja. Aber es ist eben nicht so, dass du die ganze Zeit denkst, Schnitt, 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 Schnitt.
Genau, also die besten One-Takes bemerkst du nicht. Die besten One-Takes sind genau die richtige Zeit lang, um den maximalen Effekt zu haben, ohne dass du merkst, dass überhaupt nicht geschnitten wird.
Genau, ja.
Und das ist auch in diesem Film absolut so.
Sehr zu empfehlen, das Video auf YouTube vom Nerdwriter über den Film, der auch sehr auf diese One-Takes eingeht und der, wie ich finde, auch sehr treffend beschreibt, dass diese wabernden One-Takes, die einfach ja überall im Film gestreut sind, auch sehr dazu beitragen, dass so eine unsichere Atmosphäre entsteht. Mhm. Wenn man viele Bilder auf ein Stativ gefilmt hat, dann hat man ja im Prinzip einen festen Stand des Auges, durch das man diese Welt anschauen darf. Und hier ist die Kamera einfach immer ein bisschen in Bewegung und das gibt dem Film so eine ja, das Gegenteil von Standfestigkeit halt. Das also
Gegenteil der ersten beiden Filme quasi.
Genau, ja. Ja, das fand ich sehr, 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 sehr treffend beschrieben. Für die Kameranerds unter euch, ich habe gelesen, dass Cuarón ausschließlich Objektive benutzt hat mit 14 bis 24 Millimetern Brennweite. Das ist schon sehr, sehr weitwinklig. Als Vergleich, ein iPhone-Objektiv hat standardmäßig, glaube ich, 26 Millimeter. Das heißt also, die Objektive, die in dem Film benutzt wurden, waren noch weitwinkliger als das. Das ist schon Wahnsinn. Und das ist auch ein ganz großer Unterschied zu den ersten beiden Filmen, in denen auch häufig mal geschnitten wurde und dann war es ein Porträtobjektiv.
Also schon sehr interessant.
Dadurch kann ja halt viel, viel mehr passieren. Ja.
Ich finde, es gibt ja zum Beispiel diese Regel Chekhovs Gun. Diese Regeln müssen ja immer so interessante Namen haben. Da geht es eben darum, grob gesagt, wenn ein Gewehr im Hintergrund zu sehen ist, dann muss es auch nochmal vorkommen. Und ich finde, dass Cuarón hier ein richtig gutes Gleichgewicht hinkriegt. Ich finde wirklich den Anfang des Films eigentlich am allerbesten, muss ich sagen, weil schon so ein Fokus auf der Ratte liegt, aber nicht so, dass du die ganze Zeit denkst, hier wird mir die Ratte ins Gesicht gedrückt. Und trotzdem ist dieses Bild voll mit Details, die diese Welt viel tiefer und anschaulicher machen, ohne dass man so denkt, ja, das ist jetzt alles unnötig, das muss nicht sein, das lenkt ab.
Das quasi, gibt dem Film auch so ein großes Level an Wiederanschaubarkeit, weil man bei jedem Mal neue Sachen entdecken kann. Mir ist es tatsächlich auch zum ersten Mal aufgefallen, wie sehr es im Fokus ist, dass Mrs. Weasley noch die Ratte halt Ron hinhält bei der Abfahrt von Hogwarts Express. Das ist mir vorher nicht aufgefallen. Ja. Und durch diese Weitwinkelobjektive spielt Cuarón ja auch ganz viel mit Vordergrund, Mittelgrund und Hintergrund, was auch einfach ganz, 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 ganz großartig ist und dem Bild halt viele Ebenen gibt, was auch nicht unbedingt so viel in den vorderen Filmen, in den vorherigen Filmen gemacht wurde und was einfach dem Film schon so ein Kino-Feeling gibt und so eine Tiefe gibt und dich noch mehr in diese Welt hineinzieht.
Ich muss jetzt gerade an diesen einen Shot auch sehr am Anfang, wo, da können wir auch gerade kurz die Anfangsszene quasi mit abhaken, wo Harry seine furchtbare Tante, die seine Mutter beleidigt und die er dann magisch aufbläst und davonfliegen lässt, wo sie gerade weggeflogen ist, ist so ein unglaublich tolles Drei-Ebenen-Bild, wo du im Hintergrund Vernon und Petunia siehst, die im Garten sind und Vernon ist am Boden und ist am Jammern, so, oh no, 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 no. Dann die zweite Ebene dazwischen, das passiert in so einem Zoom, dass es quasi damit beginnt, dann geht es zurück und dann siehst du Dudley, der einfach dasteht und seinen Kuchen isst und völlig unbeteiligt ist. Und dann geht es nochmal eine Ebene nach vorne, wo der zerstörte Esszimmertisch zu sehen ist, wo das Chaos, was gerade angerichtet ist, nochmal betont wird. Es ist
Wahnsinn, ne?
Krass, ja.
Das zieht dich so in diese Welt rein und es hat so eine, es steckt eine so große Absichtlichkeit dahinter, was dir genau wann gezeigt wird, in welchem Framing, ist schon
groß. Und um nochmal auf Eppys Kommentar zurückzukommen, das Foreshadowing in diesem Film ist der Wahnsinn. Ja. Also das ist ja sowieso bei, es ist ja ein Skript, was auf einem J.K. Rowling-Roman basiert und sie ist sowieso schon gut mit Foreshadowing, aber in diesem Film ist wirklich alles foreshadowed. Im allerersten Frame auch, wo Harry das Licht anmacht, ist immer leicht ein Hund zu hören, der Sirius ist, der quasi Harry warnt, das Licht auszumachen.
Ach echt?
Ernsthaft, Wahnsinn. Ja.
Okay.
Du siehst, als Harry das erste Mal auf dem Hippogreif auf Buckbeak durch die Gegend fliegt, siehst du schon den Turm, auf dem Sirius am Ende gefangen gehalten wird, wo Harry dann mit dem Hippogreif landet und ihn befreit. Du siehst quasi schon in, was weiß ich, nach einer halben Stunde, dass das quasi der Weg wäre, um Sirius da zu befreien. Mhm. Alles in den Unterrichtsstunden taucht später wieder auf. Es ist wahnsinnig gut konstruiert.
Ja. Zu der Szene, in der die Besucherin aufgeblasen wird und wie ein Luftballon wegfliegt. Ich muss sagen, ich finde, das ist eigentlich der perfekte Übergang von den ersten beiden Teilen zu diesem hier. Habe ich mir gedacht, weil diese erste Einstellung, über die wir gerade geredet haben, Harry unter der Decke mit dem Zauberstab und dem Lumos-Zauberspruch, ist ja schon so eine spielerische Szene. Aber dann die Szene, die danach folgt mit der Nachbarin, enthält halt wirklich viel Witz und
Entschuldigung,
tut mir leid. So viel Slapstick und einfach nicht nur visuellen Witz, sondern einfach Witz an sich, was auch wunderbar zu den ersten beiden Teilen passt, aber trotzdem einen anderen Stil schon hat. Aber es ist dennoch die super Überleitung in diesen erwachseneren, düstereren Film, weil man als Zuschauer auch sofort weiß, es hat Konsequenzen, weil Harry gezaubert hat.
Und es ist auch rein visuell. Also der Anfang ist noch so ein bisschen von den Kostümen und von der Farbgebung her, geht es noch so ein bisschen in die Columbus-Richtung. Und dann hast du quasi, sobald Harry dann da rausgeht, den Übergang in dieses Kältere, in diese neue Stilrichtung.
Ja, da kommt auch ganz großer Einsatz von Shaky Cam, kurz bevor oder kurz nachdem Uncle Vernon dann Harry an der Treppe aufhält. Übrigens ganz klasse fand ich, wie Daniel Radcliffe gespielt hat. Er geht da die Treppe hoch, um seine Sachen zu packen, um abzuhauen. Und geht in sein Zimmer, weil er sich so über sich selbst ärgert, aber auch noch über die Nachbarin, die diese Besucherin, die diese die Dinge
Tante,
über
das
seine...
Das ist die Tante,
die Eiko. Schwester von Vernon Dursley.
Ja, ist trotzdem eine Besucherin. Wie er in den Raum reingeht
Nachbarin.
Und sich ärgert. Wer weiß, wer ist hier die Nachbarin? Und sich ärgert und gegen diesen Schrank tritt. Und ich weiß nicht, wie alt war Daniel Radcliffe da? 13? Mhm. Ich finde, er spielt das super. Ich habe mir aufgeschrieben, Daniel Madcliffe spielt gut die Teenager-Wut und bringt das klasse rüber. So noch mal einen Sprung vom vorherigen Film.
Er hat direkt dieses auch jetzt ist es auch wirklich so, dass er quasi Harry als Charakter spielt. Er hat wirklich auch direkt am Anfang an schon diese wütende Teenie-Energie, die er da quasi mit im Hintergrund drin hat als Subtext, die sich dann quasi später in Anführungsstrichen entlädt, indem er das quasi auf Sirius projiziert und sich da beweisen will, indem er Sirius tötet. Ganz, ganz toll.
Auch noch schön, wie dieses Dunkle, also Harry Potter geht gerade aus dem Haus raus, es ist plötzlich richtig dunkel und blau und dunkel und so, und dann sieht man einmal am Himmel noch Magda rumfliegen und sie schreit noch einmal, das wird noch einmal kurz wieder aufgebrochen, das ist so, da ist es nicht so komplett vorbei.
Ja, also quasi toll. Harry flieht, nachdem er Magda hat aufblasen und wegfliegen lassen, weil er jetzt ja gezaubert hat und gegen die Regeln für junge Zauberer verstoßen hat, erwartet er jetzt, dass er aus Hogwarts rausgeschmissen wird und flieht, macht sich alleine auf den Weg. Und was mir da auch direkt total toll aufgefallen ist, so wünsche ich mir eine Nachtszene, jetzt im Vergleich zu den Columbus-Filmen. Die Nachtszene ist tatsächlich direkt düster und es sieht nicht so hell beleuchtet und so bläulich aus. Und es wird auch direkt unheimlich, als dann Sirius als Hund das erste Mal auftaucht. Dann ist das eine wirklich bedrohliche Einstellung. Und diese Horrorelemente sind hier noch stärker als im zweiten Film, auch rein visuell. Obwohl es ja rein von der Story her nicht so der Horrorfilm ist. Aber direkt da ist es schon creepy. Und das am Ende mit Remus Lupin als Werwolf wird es ja auch zum Teil wirklich so ein richtig kleiner Horrorfilm, und es sieht toll aus, es ist unheimlich, es ist wirklich unheimlich, es ist nicht kindlich unheimlich, sondern sind wirklich unheimliche Szenen.
Vielleicht kann man wirklich sagen, dass der Moment, in dem Harry die Haustür verlässt, dass da visuell der Transfer ist,
ja,
zum düsteren Harry Potter. Klar, wir haben noch die Tante, die hinten in der Luft rumfliegt, aber eine Einstellung später ist sie ja auch schon nicht mehr da.
Gut, es kommt dann natürlich noch der fahrende Ritter. Das ist mehr wieder so eine Slapstick-Szene, man ist einfach schon in diesem düsteren, bläulicheren.
Der Humor hört nicht auf, der zieht sich
auf gar keinen Fall, nein, aber man merkt sofort, jetzt wird was Neues betreten.
Ja, genau.
Ja, jetzt gibt's zu einem bestimmten Aspekt der Harry Potter-Reihe keinen Schritt zurück mehr.
Ja.
Ja.
Apropos der Bus, das Set-Design im Bus war mal richtig krass, oder? Ich fand das richtig schön. Ich hatte irgendwie noch so eine Erinnerung, wie der ungefähr von innen aussieht, aber da ist dann auch ein Kronleuchter drin und diese wunderschönen Lichter hinter Harry, die dann so in der Unschärfe verschwimmen, fand ich richtig schön.
Ja.
Da erfährt Harry im Film tatsächlich das erste Mal von Sirius Black. Im Buch ist es ganz, ganz lange vorher schon, in den Muggelnachrichten läuft es. Dort erfährt er das erste Mal. Finde ich auch eine gute Kürzung, die nicht weiter stört. Auch den ganzen Teil, dass er sich als Neville Longbottom ausgibt, wird weggelassen im Film. Auch eine sehr gute Entscheidung, finde ich.
Ja. Es gibt ein schönes Interview mit Cuaron, wo halt wirklich gesagt hat, wir waren wirklich stringent beim Kürzen. Wir haben geguckt, was ist so der Kern der Geschichte, was ist das Thema? Das Thema ist Erwachsenwerden, Pubertät. Alles, was da nicht zupasst, weg damit.
Ach, Wahnsinn. Ja, das ist ja auch zu dem Zeitpunkt das längste Harry Potter Buch gewesen, als es erschienen ist. Aber es ist der kürzeste Film.
Es sind dankbare 2 Stunden, 15 Minuten. Ja. Also ich habe mich nach dem zweiten Teil wirklich darüber gefreut, wie kurz dieser Film ist. Ja.
Gut.
Dann, dann geht's direkt zu Cornelius Fudge, oder?
Ja, wir hatten noch die Busfahrten. Da ist mir aufgefallen, dass da zum ersten Mal in diesem Film mit Zeit gespielt wird.
Oh, echt? Ach, die tolle Zeitlupe-Einstellung.
Ganz genau. Und zwar, als sie auf die beiden Doppeldeckerbusse zufahren.
Mind your head.
Und der Bus sich verkrümmen muss, um da durchzupassen, da wird quasi die Zeit verlangsamt.
Why the long face?
Das ist diese ganz, diese ganz spezielle Einstellung, wo quasi die Außenwelt in Slow Motion ist, aber im Bus selber läuft die Zeit noch normal ab.
Genau.
Es ist übrigens der erste Hinweis auf die Zeitreise ist ja im Tropfenden Kessel, weil der Zauberer im Vordergrund A Brief History of Time von Stephen Hawkins liest.
Ernsthaft? Oh, ja. Toll!
Wobei ich sagen würde, vielleicht sogar schon die Stelle mit dem Bus, wo sie die Zeit verlangsamen.
Beides
zählt, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall. Ja, aber fand ich interessant. Ja. Und über diese Zeitreise werden wir sicherlich später noch reden, wenn wir dann im Plot da sind.
Genau.
Genau. Okay, Tropfener Kessel.
Tropfener Kessel, Cornelius Fudge trifft Harry und anstatt ihn quasi zu bestrafen, wird er so mit Sanfthandschuhen angepackt. Und
der Diener ist auch total klasse, oder?
Ja,
Der Diener.
Das ist der
Ja!
Wahnsinn.
Oh, dieser Igor, ja.
Ja,
das stimmt, dieser Ego. Oh, so witzig. Das ist der Wirt und er ist tatsächlich ist ein Recast. Der wurde von einem anderen Schauspieler in den letzten beiden Filmen gespielt und der passt viel besser auch zu der Buchversion von Tom.
Mhm. Und spielt ich merke richtig, heute bist du richtig, richtig gut vorbereitet.
Ja, ich wollte auch mal ein bisschen was
richtig gut recherchieren. Und du nuschelst deutlich weniger.
Ich finde es.
Danke für den Hinweis.
Ich finde es großartig mit diesem Buckel und seine Reaktionsshots in dem Gespräch mit Fudge. Es ist herrlich.
Das ist ein richtig gutes Timing, weil die Walnüsse knackt. Und so. Das ist wirklich super, ja.
Die Walnüsse?
Erklär das nochmal. Fudge sagt irgendwas richtig Dramatisches und in dem Moment hat man so ein Knacken. Weißt du, in dem Moment, es könnten auch Knochen sein, aber und dann guckt man rüber und er hat halt so zwei Walnüsse in der Hand, die er so knackt.
Ja.
Ja, super. Ja,
ja, dann kommt dieses beeindruckende Longtake im tropfenden Kessel, wo Harry von Arthur Weasley erfährt, dass Sirius Black hinter ihm her ist und ihn töten möchte, weil er seine Eltern verraten hat und jetzt quasi den Job zu Ende bringen möchte, weil er angeblich ein Anhänger von Voldemort ist.
Noch nicht und ganz. Das Ding mit den Eltern erfährt man da noch nicht.
Ach ja, stimmt. Ja, aber da erfährt man, dass er ein Anhänger ist und dass er Harry töten möchte, quasi genau. Die Prämisse des Films.
Darf ich eine Strichliste führen, wie oft du uns heute korrigierst?
Das wäre witzig.
Ich glaube, du bist schon so bei 6. Nein, ist ja richtig.
Mir sind halt die Unterschiede zum Buch
wir stehen viel ja als, aufgefallen. Wir stehen ja als Podcast auch für knallharte Fakten.
Knallharte Fakten.
Bei Herr der Ringe, bei der Verfilmung, ist es echt so, wenn du die Bücher vorher liest, wenn ich das lese, fällt es mir schwerer, die Filme zu genießen, als wenn ich die Bücher nicht direkt davor gelesen habe, weil ich oft Charakter verzerrt finde und Sachen fehlen und so. Und bei diesem Film muss ich wirklich sagen, dass ich immer denke, jawohl, gute Entscheidung.
Ja, cool. Ja. Ansonsten cool, passiert.
Wir trauen uns nicht mehr, was dagegen.
Genau. Du bist heute die Autorität hier. In der Winkelgasse passiert eigentlich nichts Großes mehr, ne? Also, es wird noch viel Foreshadowing mit der Ratte und mit Krummbein, mit Hermines Katze betrieben. Ja.
Ich finde, man wird noch mehr eingeführt in den, ich sag jetzt einfach mal, neuen visuellen Stil mit den vielen, vielen tiefen Schatten. Das ist ja ganz anders beleuchtet als die ersten beiden Filme.
Und du hast die ganzen beeindruckenden Takes, wo du halt im Hintergrund diese ganzen magischen Sachen siehst und also kein anderer Regisseur vor oder nach Cuarón hat diese Magie der Welt so gut eingefangen wie er.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht wurde ja hier wirklich zum allerersten Mal wirklich das komplett erfüllt, was diese Kritiker gefordert haben, die beim zweiten Teil und ersten Teil geschrieben haben. Ja, aber wo ist die Magie? Wieso nicht mehr Magie?
Soll ich mal die beste Review zu diesem Teil zitieren?
Ja, bitte. Sehr gerne.
Dieser Film bringt das Element herein, was den ersten beiden Filmen fehlte. Die Magie.
Ja. Sie hatten tatsächlich auch einen Illusionisten am Set, also einen praktischen Zauberer.
Oh, ich glaube, ich habe mal sein Buch gelesen. Es gibt irgendwie so ein Buch von einem Zauberer und das habe ich mal in der Bücherei gesehen, in der Buchhandlung gesehen und dann steht da vorne drauf mit Vorwort von Daniel Radcliffe. Und dann war so der einzige, Moment, was? Und dann, okay, der hat am Set gezaubert.
Ach, cool.
Ja, ich würde sagen, dann gehen wir gleich zu der Zugfahrt über.
Genau, dann kommt die Hammerzugfahrt.
Die ja diesmal einfach so losgeht.
Ja.
Im Vergleich zu den ersten beiden Teilen. Stimmt. Einfach nicht lang geschnackt, sofort in Hogwarts Express rein.
Bisschen genutzt, dass es schon bekannt ist, ne?
Mhm. Und dann sofort, die Horrorelemente werden noch, fließen noch mehr ein, dann tauchen die Dementoren zum ersten Mal auf, was ja so die erste wirklich ikonische Harry Potter Kreatur auch ist. Vom Design her.
Ja.
In einem Behind the Scenes.
Naja, Dobby.
Ah, stimmt, okay. Die zweiten.
Wobei der Troll im ersten, die dreiköpfige Hund.
Aber ich finde die Dementoren, wenn du hörst Harry Potter und Kreatur, ist die Chance sehr hoch, dass du an Dobby und den Dementor denkst.
Ich denke an Hagrid.
Grausam.
Okay.
Und es gibt so ein nettes Featurette, wo sie sagen, dass quasi das Ziel war, was zu machen, was vertraut, aber beängstigend aussieht. Sie sehen ja so ein bisschen wie ein Tod aus, aber so ein bisschen auch nicht. Und allein dadurch, dass diese Kapuze auch über das Gesicht geht und komplett schwarz ist, finde ich, wirkt das noch mal bedrohlicher, als man eigentlich denken würde bei einfach einem Wesen in Kapuze.
Was man dazu auch sagen kann, ist, dass Cuarón sich ganz doll darüber gegen gewehrt hat, das in CGI zu machen. Das sieht man in vielen Stellen, dass viel praktische Effekte genutzt wurden. Und wie die jetzt aussehen, liegt vor allem oder vielleicht auch daran, dass sie halt Puppen gebaut haben. Und die ursprünglich mit Puppen filmen wollten, unter Wasser. Und es hat sich als unmöglich herausgestellt, weswegen dann CGI die einzige Möglichkeit war, das zu machen. Und als Vorbild haben die tatsächlich diese Puppen genommen, die sie dann eingescannt haben.
Und auch diese Unterwasserbewegung, ne?
Ja, genau.
Oh, toll. Ah, okay. Ja, die bewegen, stimmt, klar, die bewegen sich wirklich unter Wasser.
Ja. Ah, okay. Und wir treffen im Zug das erste Mal Remus Lupin, gespielt von David Thewlis, wieder typisch Harry Potter, super Charakterdarsteller für eine Nebenrolle gecastet.
Ich habe noch gedacht beim Gucken, Moment mal, die reden darüber, wie ein Typ aus Azkaban in Kommen ist und keiner weiß, wo er ist. Und mit ihnen im Abteil sitzt ein Mann, der eine Decke über sich hält
und schäbig aussieht.
Aber gut.
Ja. Er hat so eine schöne... So eine angeschlagene Würde, also er sieht aus wie ein Obdachloser, aber einer, aber trotzdem was, ne? Strahlt er Würde aus.
Ja, das stimmt.
Ja, und Vertrauenswürdigkeit auch.
Ja.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Ja. Genau.
Willkommen zum.
Das war auch eine schöne Szene. Ich hätte mir allerdings gewünscht, dass man noch ein bisschen weniger vom Dementor sieht. Die Szene, wo man die Hand sieht, ist eine, wo ich sagen würde, die wirkt aus heutiger Zeit, also die wird sieht sehr gealtert aus. Die sieht nicht mehr so gut aus, finde ich. Und ich finde, das Bild hätte ein bisschen mehr Dunkelheit vertragen. Aber ich fand es doch nochmal sehr beeindruckend.
Meinst du, man hätte die Dementoren erst nach und nach mehr zeigen sollen?
Ja, ich fand
so wie weiß ich nicht, was sagt man denn immer? Weißer Hai? Oder wo man dann das Monster erst
oder auch
im spät im Sauron Film ganz sieht und vorher immer nur ganz kleine Snippets zu sehen bekommt.
Ich hätte gerne in der Szene noch weniger gesehen von dem Dementor. Das wäre mein einziger Kritikpunkt.
Wisst ihr, bei wem das wirklich gut gemacht wird? Bei Sirius Black. Der ganze Build-up über den Film. Ja, du redest den ganzen Film über ihn und dann taucht er wirklich erst ganz zum Schluss auf.
Ja, stimmt.
Das stimmt, ja. Ich war ein bisschen stolz auf mich. Als ich den Film gerade fertig hatte, habe ich den noch so ein bisschen Revue passieren lassen und habe darüber nachgedacht, ob die Dementoren von Rowling vielleicht als Metapher für Depressionen gedacht waren. Sie. Und dann bin ich in die IMDb-Trivia-Sektion gegangen und das war die zweite Sache, die da stand.
Sehr cool.
Ja. Aber da habe ich vorher nie drüber nachgedacht und fand ich eine sehr, sehr treffende Metapher. Und habe dann auch ein bisschen darüber gelesen, habe dann rausgefunden, dass Rowling auch an Depressionen gelitten hat und viel zu leiden hatte unter dem Tod ihrer Mutter, die 7 Jahre bevor der erste Harry Potter Band rauskam, an Multiple Sklerose gestorben ist.
Oh Gott.
Und Rowling hat sehr absichtlich die Dementoren als Metapher für Depressionen eingebaut in die Reihe, eben als, wenn man drüber nachdenkt, ist es ja offensichtlich, ne? Als Kreaturen, die einem alle Freude aussaugen und die Seele aussaugen. Und die ja auch keine Selektion treffen. Es kann ja jeden treffen, sozusagen.
Und das passt quasi auch in diesen Film rein, weil, also das haben wir jetzt ja schon kurz angesprochen, aber das übergeordnete Thema dieses Films ist ja quasi wirklich Erwachsenwerden, Pubertät und auch die Verwirrung und negativen Emotionen, die damit einherkommen. Und da ist Depression natürlich auch was einem in dieser Zeit begegnen kann. Gerade wenn man ein traumatisches Erlebnis hinter sich hat, wie Harry.
Ganz genau. Und diese Dementoren führen ja auch dazu, dass du diese schlimmen Erlebnisse, die du hattest, Revue passieren lassen musst, dass du darüber nachdenkst und immer wieder nachdenkst, immer wieder drüber nachdenkst. Das ist ja der Effekt der Dementoren und spielt dann eben auch ein bisschen rein in diese, in so posttraumatische Belastungsstörung oder ähnliches. Traumatisierung kann ja auch häufig mit Depressionen zusammenhängen. Das ist schon hat für mich nochmal irgendwie eine neue Ebene an Bewunderung für Rowling geschaffen, dass sie diese Metapher da eingebaut hat.
Weißt du, wofür das Werwolf-Symptom eine Metapher sein soll?
Nee.
AIDS.
Okay, das musst du erklären,
das ist was, wofür sie tatsächlich viel Kritik gekriegt hat, als sie das getwittert hat, wo ich aber tatsächlich denke, es passt. Es ist keine perfekte Metapher, aber dass quasi Lupin als Werwolf quasi als Aussätziger gilt, wo die Eltern nicht wollen, dass er Kontakt zu den Schülern hat. Das hat sie im Nachhinein gesagt, war von ihr als AIDS-Metapher intendiert. Mhm. Finde ich ganz interessant, finde ich, passt ganz gut. Es hört so ein bisschen da auf, wo Lupin dann halt am Ende Tonks heiratet und straight ist.
Ja, was soll das denn heißen?
Nicht im Sinne von
AIDS nur als Schwule haben, oder
was? Ja, nicht nur in dem Sinne. Nein, aber das ist halt dann sehr
als Homosexueller
heteronormativisiert
ist. Ich schätze mal, dass die meisten Menschen, die AIDS haben, das aus Geschlechtsverkehr mit also in Heterosex durch Heterosex haben, oder?
Vielleicht habe ich das zu sehr von der Perspektive gedacht, dass dann halt es ist eine Metapher für jemanden, der für eine Minderheit, die diskriminiert ist. Okay. Und dann ist es aber auf der Story-Ebene doch wieder nur ein straight white guy.
Okay.
Das vielleicht nicht
zu das viel. Macht Rowling schon immer ganz gut, ne? Also, dass sie da so oft so Archetypen hat und so Metaphern hat. Lockhart war ja auch so ein Archetyp. Und später kommen wir noch zu Umbridge.
Hm.
Ne? Oh ja, Umbridge.
Bei Umbridge würde ich nicht als Archetyp bezeichnen.
Sagt man das nicht so? Sie ist doch so die personifizierte Schule aus Sicht eines Kindes, so das Schreckliche, dieses Autoritäre. Und
da können wir uns beim fünften Teil drüber streiten, weil das finde ich nicht.
Na gut.
Da habe ich ein ganz anderes Take.
Noah war ein Archetyp, ne?
Ja.
Yeah, Bodo Wartke.
Wenn einer, dann er.
Ja.
Übrigens, diese Zugszene mit Lupin ist daran schuld, dass ich wirklich jahrelang dachte, dass Schokolade eigentlich ganz gesund ist. Jetzt habe ich mich gerade tatsächlich ein bisschen an der Schokolade,
die ich gerade erst wirklich gedacht?
Ja, weil ja nachdem Lupin den Dementor weggeschickt hat, gibt er ihm und Harry wieder zu sich kommt, gibt er ihm ja ein Stück Schokolade.
Ja. Aber niemand denkt, dass es gesund ist.
Ich war 13. Das wusste ich schon.
Das weiß man.
Eigentlich müsste man das wissen.
Das weiß man eigentlich, ja.
Das ist jetzt schon ein bisschen blöd, Eiko.
Nein, nicht im Sinne von wenig Kalorien oder Vitamine oder sowas, aber dass es einen glücklich macht. Man kann natürlich dafür argumentieren, dass da, glaube ich, wirklich irgendwas rauskommt.
Es macht fett.
Zartbitter Schokolade.
Ja, fett, aber glücklich.
Hat, glaube ich, irgendwie so Stoffe, die einen glücklicher machen können.
Okay. Let's move on.
Also Harry kommt nach
Hogwarts. Also bei Schokolade müsst ihr mir vertrauen. Das ist
die erste Szene, wo wir den neuen Dumbledore sehen.
Genau, Michael Gambon. Und du magst ihn nicht so.
Er gefällt mir nicht, weil er zum einen hat er die Bücher nicht gelesen, hat er später mal zugegeben, dass es ihn nie interessiert hat und er die nicht gelesen hat.
Finde ich sympathisch.
Und ich, ja, an sich auch, aber ich finde, dass leider in diesem Moment eine der Eigenschaften, die ich an Dumbledore in den Büchern am meisten geschätzt habe, ist nämlich dieser grenzdebile Humor, den er ab und zu hat, der verschwindet mit Michael Gambon.
Aber es gibt auch die Szene gegen Ende im Krankentrakt, wo Ron das gebrochene Bein hat und er dann da Michael Gambon da an den Fuß fasst.
Ja, okay.
Das bringt das so ein bisschen aber zurück.
Ich finde, das hat eben zu dem, wie heißt der nochmal aus dem Harris? Richard Harris. Der hat das noch besser rübergebracht. Diesen Gegensatz aus dieser alte Zauberer, der halt irgendwie so einen kindischen Humor hat.
So ein Tatteriger.
Und ich meine, ich würde diesem Harris eben die Action-Szenen, die später kommen, nicht ganz so zutrauen. Aber ich finde, mit Gambon stirbt da ein Teil von Dumbledore, der in den Büchern für mich die Rolle mit ausmacht.
Ich finde es einen sinnvollen und interessanten Wandel. Also ich stimme dir zu, er spielt Dumbledore. Also Richard Harris ist ja so wirklich der nette Opa, der auch so ein bisschen vertrottelt ist, der sehr gemütlich ist. Und bei Gambon ist direkt so was Bedrohliches mit drin. Das ist,
der hat so was Getriebenes.
Also er ist immer noch auf den ersten Blick sehr sympathisch, sehr nett, klar, sehr, sehr fürsorglich. Aber wenn er dich schief anguckt, dann ist das so, don't fuck with Dumbledore. dann merkst du schon, der könnte dich fertig machen. Und das mag ich und ich finde, das passt. Also ich finde Richard Harris für die ersten beiden Filme wirklich perfekt. Das passt einfach in dieses Kindliche, in dieses Märchenhafte. Aber in Hinsicht auf all das, was man später noch über Dumbledore erfährt und was er an fragwürdigen Entscheidungen trifft für Harry, passt mehr dieser etwas zwielichtige Dumbledore, der jetzt natürlich kein Schurke ist, aber der was Menschliches, Fehlerhaftes hat. Und das passt auch genau in diesen Shift, der hier mit Richtung Pubertät und Erwachsenwerden, und es wird düsterer und man muss sich selber finden und man kann auch seinen Bezugspersonen gar nicht mehr so trauen, wie man immer dachte, finde ich das passend.
Ich finde das eigentlich ganz überzeugend, was du sagst, Henny. Ich kann mir auch Richard Harris schwerlich in den letzten Teilen vorstellen als Dumbledore. Epi, hättest du dir denn, also kannst du dir einen dritten Teil mit Richard Harris als Dumbledore vorstellen? Weil ich würde mich damit sogar schon schwer tun. Hm. Ich glaube, dieser Switch zum Erwachsenen hin macht schon Sinn. Mein erster Gedanke war, vielleicht kommt das ein bisschen zu früh. Durch den Tod von Richard Harris war das ja einfach gegeben, dass jetzt wer Neues her musste. Aber ich kann mir den dritten schon echt schwer mit Richard Harris vorstellen.
Wir hatten ja schon den Vergleich zu Ian McAllen. Und ich glaube, ich hätte mir einfach einen anderen Schauspieler gewünscht, der ähnlich wie er, das ist natürlich sehr nachvollziehbar, dass er nach Gandalf das nicht mehr machen möchte, weil alle dann das immer vergleichen würden. Aber ich finde, Gandalf ist zum Beispiel ein gutes Beispiel für diesen Mix aus Humor, vor allem Gandalf der Graue noch, der ja noch diese Leichtigkeit hatte und gleichzeitig aber diese ernsten und auch die Action-Szenen tragen konnte. Muss man vielleicht nochmal auch in diesem Moment sagen, krass, ne, dass er das so schafft. So viel zu vereinen, ne? Leichtigkeit, froh sein, dass beim Feuerwerk alleine zum Beispiel. Mhm. Und auf der anderen Seite dieses Belastende, dass so viel auf seinen Schultern liegt. Ich finde, das schafft Michael Gambon nicht.
Bis zu dem letzten 4-5 Worten gehe ich voll mit.
Ja, ich auch. Ja. Also genau mit der Einschränkung.
Ich hätte mir einen anderen Cast gewünscht, das glaube ich auch. Vielleicht ist das sogar einer der wenigen mit Casts, wo ich unzufrieden bin. Quirrell und Dumbledore. Ansonsten könnten eine Liste machen.
Interessant, ja.
Ja. Bei der Szene finde ich übrigens richtig witzig. Dumbledore stellt dann ja Lupin vor als neuen Teacher of the Defense of the Dark Art und sagt dann, good luck.
Ja, Foreshadowing.
Einfach weil für diejenigen, die das jetzt vielleicht nicht ganz auf dem Schirm haben, weil ja jedes Jahr eigentlich immer irgendwas mit denen passiert.
Seit Lord Voldemort die Stelle antreten wollte und ihm gesagt wurde, er würde sie nicht bekommen, ist es passiert.
Also ist das Kanon?
Ja, das ist echt? Kanon, ja. Seitdem. Das heißt also irgendwie seit, wie lange ist das denn her? 20 Jahre oder sowas, glaube ich.
Möglich.
Ja, ich glaube, die Geschehnisse sind ja alle so Mitte, Ende der 90er.
Ja. Das ist sowieso immer das Witzige. Das sind, als die Bücher rauskamen, waren das quasi schon Historienfilme über die 90er.
Ich habe da letztens auch drüber nachgedacht, dass ich es irgendwie merkwürdig finde, dass diese Bücher rauskamen und die Geschehnisse schon zurücklagen. Mhm. Aber andererseits, wenn Rowling schon angibt, wann das passiert, hätte es sich für mich auch komisch angefühlt, wenn er gestanden hätte im Jahre 2042 oder sowas.
Das sowieso nicht, merkwürdig. Sind ja Gegenwartsromane.
Ja, genau, aber dann macht es wieder Sinn. Also was hätte sie sonst schreiben sollen?
Ich meine, es befreit einen auch so ein bisschen, dass die Geschehnisse sind ja von 1990 bis 97 in Universe. Okay. Es befreit einen ja auch so ein bisschen vor der technischen Revolution, die so um die Jahrtausendwende kam. Weil du kannst eigentlich, was ja oft so als Vorwurf gegen die Serie, warum benutzen die kein Handy, warum machen die das und das nicht? Ja, gibt's noch nicht.
Aber 90er. Ich finde es halt auch spannend, dass sie es überhaupt macht. Dass sie überhaupt dem ganzen Jahresangaben als Stempel versetzt. Hätte sie ja eigentlich nicht machen müssen.
Das stimmt.
Mhm. Andererseits, klar, Rowling hat immer bei allen Details, über alle Details nachgedacht. Und wahrscheinlich war ihr das auch einfach wichtig für sich selbst, um sich das zu vergegenwärtigen. Und warum das dann nicht irgendwie in Interviews oder was auch immer einbauen. Zack, ist es Kanon.
Jetzt fällt mir ein Gegenbeispiel ein. Ich weiß nicht, ob das uns das was bringt, wenn ich das sage. Aber jetzt habe ich es schon angeteasert. Und zwar im Sinne von, Rowling hat drüber nachgedacht. Es gibt einen sehr berüchtigten berühmt-berüchtigten Tweet von ihr, wo sie als Kanon stellt, Hogwarts hatte keine Toiletten bis ins 19. Jahrhundert, weil die Leute das einfach wegzaubern konnten.
Oh. Okay. Passend so, dazu, ich verstehe bei dem...
Das erinnert einen daran, dass Rowling auch menschlich ist.
Dann wäre es wirklich witzig. Ich hatte nämlich, dass bei der Szene, in der es in die Hogwarts-Halle reingeht mit der Kamerafahrt, singt doch dieser Chor.
Ja.
Trouble,
Macbeth. Ich habe immer verstanden, Dumbledore. Also irgendwie echt? Double Trouble oder irgendwie so. Ich dachte immer, die singen Dumbledore.
Weil ich verstanden, dass da ein Chor ist und die singen einfach Dumbledore. Ja,
das ist für mich immer an wie Dumbledore.
Ich habe jedenfalls so verstanden diesmal. Trouble, Toilet Trouble. Und das würde zu dem Zauber passen, den sie dann anwenden muss.
Original-Lyrics sind Double, Toil and Trouble, Fire, Burn and Cauldron, Bubble.
Das ist eine William Shakespeare-Anspielung.
Das sind die Hexen aus Macbeth. Die diesen Monolog halten und das ist als Lied umgedichtet.
Aber warum? Also warum genau dieses Lied?
Ja, Alphonse Cuarón hat sich das überlegt.
Weil
danke, Epi, aber warum?
Ja, also die Idee stammt tatsächlich von ihm. Und ich weiß gar nicht,
warum. Also, wo soll das stehen? Einfach wegen der Atmosphäre. Ich meine, es hat ja schon einen sehr
Es ist eine der frühesten Erwähnungen von Hexen in der britischen Literatur. Vielleicht sogar die, wenn wir wirklich von aufgeschriebenem Wort gehen, vielleicht die erste. Vielleicht lehne ich mich damit jetzt ein bisschen weit aus dem Fenster. Aber Romane gab es ja erst später. Und mir fällt jetzt kein berühmtes Stück davor ein, wo auch Hexen drinne vorkommen.
Ich meine, das wird auch später nochmal aufgegriffen, Shakespeare. Es gibt noch eine Szene, die aufgegriffen ist.
In diesem Film?
Nicht Macbeth? Oder?
Ja. Bei Harry Potter insgesamt?
Im dritten Teil jetzt.
Okay, nee, das weiß ich nicht.
Also Cuarón hatte halt so ein paar seltsame Sachen. Ne? Er wollte ja auch kleine Menschen einführen in der Hogwarts-Welt, die so Däumlinge quasi, die über die Klaviertasten laufen. Und, so. Und Rowling hat ein Veto eingelegt und hat gesagt, nein, in dieser Welt gibt es sowas nicht.
Aber er hat die jamaikanischen Schrumpfköpfe durchgekriegt. Kurzer Einschub nach dieser Szene mit Dumbledore. Danach wird es sehr episodenhaft, das können wir, glaube ich, sehr schnell zusammenfassen. Aber eine kleine Szene, die ich noch erwähnen möchte, ist diese kurze Szene im Gryffindor-Gemeinschaftsraum, wo die Jungs alle miteinander quasi am Rumalbern sind und diese Süßigkeit essen, die ihnen so Tierlaute erreichen lässt. Mhm. Und es ist einfach, es sind nur 30 Sekunden, aber es ist so eine schöne Szene, die nicht im Buch ist, aber die total viel Atmosphäre bringt. Und das erstmal dieses Gryffindor-Gemeinschaftsgefühl auch wirklich in den Film quasi in Fokus rückt. Mhm. Und so Dean Thomas mehr als einen hochgestochenen Nebendarsteller daraus macht.
Fand ich auch super, wollte ich auch positiv hervorheben.
Ne? Ja. Dann kommen jetzt drei Klassenraum-Szenen, die alle ziemlich gut sind, die so ein bisschen das, was im zweiten Teil fehlte, so ausgleichen. Also es ist wirklich mit Drive, man hat eine Stunde bei Hagrid, eine Stunde bei Lupin und eine Stunde bei Trelawney. In jeder Stunde passiert auch was Wichtiges. Es beginnt der Hippogreif-Nebenplot, der am Ende wichtig wird. Es kommen die Vorhersagen von Trelawney und die Angst-Storyline mit Lupin wird weiterverfolgt, wo Harry sich dem Boggart stellt.
Dem Irrwicht, ne?
Dem Irrwicht, genau. Ja. Und das, was am Ende natürlich wichtig wird, weil er dadurch den Patronus-Zauber lernt und dadurch auch Lupin näher kommt und die beiden sich austauschen und in mehreren Szenen, weil er ja ein ehemaliger Freund von Harrys Vater ist.
Was auch interessant ist, im Gegensatz zum Buch erfährt Harry ja sehr, sehr spät, also erst in der Heulenden Hütte, dass Lupin und sein Vater befreundet waren. Mhm. Wenn ich mich richtig erinnere, ich bin mir da jetzt gerade nicht so sicher. Und im Film erfährt es sehr, sehr früh.
Es ist mehr Subtext in den ersten Szenen. Ach so, ja, sehr früh, ja, genau.
Also stimmt. Auf der Brücke.
Ja, ja, ich hab dich falsch verstanden.
Und das finde ich zum Beispiel auch wieder eine interessante Entscheidung, das so umzudrehen.
Ja. Und es passt, weil die Dynamik der zwei ist auch sehr beeindruckend. Und wenn wir auf Dan als Schauspieler zu sprechen kommen, das ist ja meistens in langen One-Takes wieder gedreht, die ja auch alle komplett durchhält und auch gut trägt, weil es ist ja nochmal wieder belastender für einen Schauspieler, wenn du quasi deine eine Line ein paar Mal sagen musst und das wird im Close-Up aufgenommen oder wenn du halt wirklich wie im Theater die Szene wirklich ganz durchspielen musst und es nicht nochmal machen kannst. Und das schafft er in all diesen Lupin-Szenen auch wirklich sehr gut.
Auf jeden Fall. Und wenn man jetzt überlegt, beim ersten Teil, das hatten wir ja schon erwähnt, beim ersten Teil hat Chris Columbus teilweise Harry noch ganz konkrete Anweisungen gegeben, von wegen, wenn ich Action rufe, dann mach den Schritt mit dem rechten Fuß nach vorne und dann nimm das Buch aus dem Schrank, dann mach das, sag das, so und so, guck so, als ob du. Und dann hat das noch 30 Takes gebraucht oder sowas. Und hier einfach diese langen Takes, die, wie du ja schon sagtest, eine viel größere Belastung darstellen, viel mehr Feingefühl auch für das, wie es später auf Kamera aussieht. Und da kann man auch wirklich schon anfangen, über die schauspielerische Leistung von Daniel Radcliffe zu sprechen und auch von den Co-Darstellern. Und an der Stelle finde ich es eigentlich auch ganz gut anzubringen, die Trivia, die wahrscheinlich jeder schon kennt, dass Cuaron eben den drei Hauptdarstellern Daniel Radcliffe, Rupert Grint und Emma Watson die Aufgabe gegeben hat am Anfang des Drehs, dass sie Essays schreiben sollen über ihre eigenen Charaktere und darüber, wie die Charaktere ihren Alltag begehen, was sie so erlebt haben und so weiter. Und Emma Watson hat wohl irgendwie ein 30-seitiges Essay abgegeben. 16-seitiges Essay? Okay. Ich habe das in dem Strichliste mit weitergeführt. Ich habe das Special dazu vor ein paar Monaten gesehen. Daniel Radcliffe hat, glaube ich, nur so ein paar
Eine Seite,
ein paar Stichpunkte gehabt und Rupert Grint hat einfach gar nichts geschrieben. Ja. Sehr, sehr treffend. Ja.
Die Dynamik der drei ist auch einfach richtig eingespielt schon in diesem Film.
Ich mag es in dem Film, glaube ich, schon fast am meisten.
Ja. Und Rupert Grint hat wieder nach dem letzten Film eine Stufe zurückgeschaltet. Es ist mehr wieder so auf der Ebene des ersten Films. Er ist nicht mehr der Trottel, sondern so der liebe, etwas treu-doofe Freund eher. Hermine hat ihre Badass-Szene, wo sie Malfoy eine reinhaut.
Erstmal, wo sie Wahrsagen schmeißt, das ist schon mal Badass. Das ist ziemlich Badass.
Oh, stimmt, das ist für sie eine krasse Entwicklung.
Ja, richtig krass,
ja. Und wahrscheinlich war dieser Schlag auch mit Malfoy echt.
Ja, habe ich auch gesehen. ich finde, auch das ist eben ein großer Unterschied zu den ersten beiden. Ich finde, in dem dritten Teil wirken die drei am erwachsensten. Vielleicht mindestens erwachsener als im vierten.
Da bin ich nochmal gespannt. Das wird interessant, ja.
Und ich habe den vierten lange nicht mehr gesehen, aber ich kann mir vorstellen, dass ich dir zustimmen würde.
Ja, das finde ich einfach krass. Also dieser Sprung vom zweiten zum dritten, den die drei irgendwie machen, ist schon noch krass.
Und danach können ja aber auch eigentlich gar keine so großen Sprünge mehr passieren, wie zwischen dem zweiten und dritten.
Da werden wir bestimmt noch mal drüber reden.
Ich bin sehr gespannt auf alles, was jetzt danach kommt, weil quasi hier peakt Harry Potter ja auch wirklich mit einem sehr, sehr rundum gelungenen Film.
Ja.
Das ist schon Wahnsinn. Zu diesem ganzen Hogwarts.
Wir sind sehr positiv heute.
Ja, es ist einfach ein toller Film. Also bis jetzt ist es der beste Film, den wir hier im Podcast besprochen haben. Ja. Also ich glaube, das steht außer Frage.
Ja, auf jeden Fall.
Ich weiß nicht, ob es mein Lieblings-Harry Potter ist, aber es ist, glaube ich, ohne Frage der mit der besten Regie.
Habt ihr denn eigentlich noch irgendwie was Kontroverses?
Nö, ich habe jetzt nur noch mehr Lob. Also im Ganzen, also die zwei großen Sachen, die jetzt ja noch kommen, wir können jetzt quasi diesen Hogwarts-Teil abschließen. Dann ist ja auch schon sehr schnell im Film das Finale. Beziehungsweise die zwei Finales mit der Zeitreise. Hogwarts-Teil finde ich nur noch erwähnenswert, wie Cuaron es schafft, dass wie viel lebendiger es in diesem Film wirkt als in den zwei Filmen davor. Wie er auch quasi die Geografie dieses Ortes viel klarer macht und viel mehr einbindet.
Die Orte hängen durch die Kamerafahrten ja auch viel mehr zusammen als in den ersten beiden
Filmen. Genau, und wie er es auch dadurch erweitert, dass es nicht mehr nur im Studio gedreht wird, sondern auch on location, dass er quasi durch CGI und Modelle und alles eine sehr gelungene Zusammenwirkung von Location-Shootings in Schottland und den Sets, die es gibt, findet, was ist nochmal viel. Es wirkt einfach belebter in diesem Film. Es wirkt mehr wie so ein Ort, wo du reingehen könntest und nicht nur so wie so ein. Die ersten beiden Filme wirken mehr so wie so ein Freizeitpark, der bestimmt richtig viel Spaß macht, den zu besuchen. Und hier wirkt es wie eine lebendige Welt, wo du dich drin bewegen könntest.
Das finde ich wirklich eine. Noch mehr positiv ist eine wirklich gelungene Beschreibung. Ja, die ersten beiden fühlen sich wirklich an, eigentlich wie ein Freizeitpark.
Also wie ein sehr schöner Freizeitpark, aber.
Ja.
Nee, nicht so lebendig. Auch, dass er quasi den ganzen Schauspielern erlaubt hat, ihre Klamotten, normale Klamotten zu tragen, ihre Uniform nicht so stramm zu tragen.
Und die Krawatten irgendwie ganz schräg gebunden und so.
Ja.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Die Sets waren auch toll, fand ich. Weil ich fand, die wirkten teilweise wie Studio, also zum Beispiel die Szene am See. Die Bäume im Hintergrund wirkten total künstlich, aber auf so eine märchenhafte Art, sodass mich das an so alte Märchenfilme erinnert hat. Das fand ich richtig gut.
Deswegen deine Frage vom Anfang mit den Märchen, ob das noch ein Märchen ist?
Ja, genau.
Ja. Ich bin wirklich absolut gar kein Märchenexperte. meine Freundin sagt auch immer, dass ich zu wenig über Märchen weiß.
Ich würde sagen, es hat noch Märchenwurzeln, aber es hört auf, ein Märchen zu sein, weil es wirklich, ich meine, es beginnt ja jetzt quasi auch die Pubertätstrilogie bei Harry Potter. Vom dritten bis zum fünften Teil.
Die Pubertätstrilogie.
Ich nenne das einfach so. Ich weiß nicht, ob es wirklich eine Trilogie
ist. Und was ist die danach dann?
Das weiß ich noch nicht.
6.7.2.
Okay. Sage ich, wenn wir da
sind. Ich glaube, es passt, ja.
Aber nein, also diese, was wir schon gesagt hatten, diese Teenie-Wut, die Harry hat, dieses Verwirrte, dieses man wird von seinen Vorbildern enttäuscht, man versucht rauszufinden, wer waren meine Eltern, wer bin ich, was ist meine Identität.
Ich finde, was hier auch thematisch nochmal aufgegriffen wird, ist das, was wir schon im ersten Teil besprochen haben. Welche Leute sind böse? Sind es die, die böse aussehen? Ne, wir hatten ja im ersten Teil zum Beispiel Quirrell ist ja böse. Das haben wir nicht erwartet, weil Quirrell sieht eigentlich gut aus.
Stimmt, ja.
Also sieht nicht gut aus im Sinne von, sondern im Sinne von, er sieht nicht aus wie ein Böser. Und hier haben wir ja mit Lupin und mit Sirius Black zwei Charaktere, bei denen man vom Äußeren vielleicht sich teilweise nicht ganz sicher sein kann. Ich sage jetzt auch Lupin wegen der Szene später.
Sollen wir einfach direkt zu der Szene springen? Weil
können wir, glaube ich, machen. Ja.
Und der typische Disney-Bösewicht-Code wird hier quasi umgedreht, ne?
Lass uns einfach schnell den Kontext dafür liefern. Also der auf einmal taucht Sirius als Hund auf den Landschaften Hogwarts und schnappt sich Ron, wie es erst aussieht. Aber in Wahrheit ist er natürlich nur hinter der Ratte her, hinter Krätze, a.k.a. Peter Pettigrew. Harry und Hermine folgen ihm und dann kommt die Konfrontation in der heulenden Hütte, wo genau das, was ihr gerade sagt, passiert, wo quasi sich rausstellt, dass Sirius Black, großartig gespielt von Gary Oldman, Hashtag Classic Potter, oder Hashtag Classic Potter Casting, und Lupin nicht die Bösen sind, auch wenn es erst so aussieht, sondern Peter Pettigrew. Von Timothy Spall großartig gespielt. Und also gerade bei Oldman und Spall, die haben ja wirklich nur Minuten in diesem Film und hinterlassen so einen Eindruck. Damit hebt sich auch von den ersten beiden Filmen ab, wo ja quasi der Bösewicht am Ende des Films immer die langweiligste Castingwahl war. Und hier hast du erstmal den crazy Gary Oldman, der völlig dahin vegetiert und geistig neben sich erst erscheint.
Er ist so ein bisschen er macht so ein bisschen hier den Orson Welles, wie Orson Welles bei Der dritte Mann. Die ganze Zeit, fiel mir gerade ein, die ganze Zeit wird über ihn geredet. Es ergibt sich so eine Mythologie über diesen Charakter, einfach nur aufgrund dessen, was andere Leute über ihn erzählen, andere Charaktere. Und dann auf einmal ganz spät im Film erscheint er und bleibt dir wahnsinnig im Gedächtnis.
Und das Gleiche quasi auch für Peter Pettigrew, für Timothy Spall, weil er ist ja wirklich am wenigsten in diesem Film und einfach von seinem Aussehen, dass er sich wirklich auch so rattenmäßig bewegt und diese tolle, überzogene Nase, diese wuschigen Augenbrauen. Er macht einfach mit einer Minute, die er im Film ist, richtig Eindruck und ist ein dreidimensionaler, widerlicher Bösewicht.
Ja.
Weil er wirklich, um da auf das aufzugreifen, was Eike schon gesagt hat, er ist auch so ein bisschen wie Quirrell. Er ist so ein unterwürfiger, feiger Typ, der sich Voldemorts Faschismus anschließt für persönliche Vorteile. Und weil er einfach Angst hat, was anderes zu machen. Ja, bei der heulenden Hütte-Szene vielleicht auch ganz spannend. Das sind 3 Kapitel im Buch, das sind 50 Seiten.
Ja, das ist zum Beispiel auch, die Stelle hat mich im Buch ein bisschen gelangweilt und sie war zu lang. Und was mich daran gestört hat, war, das Gespräch wird künstlich in die Länge gezogen, weil vor allem Sirius Black blöde Antworten gibt. Er gibt immer so Antworten, so als würdest du lügen, aber eben das nicht so, aber nicht direkt lügen, sondern er sagt dann immer, heute stirbt nur einer oder so. Und man denkt so, sag doch einfach jetzt, ich bin unschuldig, dann wäre alles gegessen. Und das macht der Film viel, viel besser. Die Szene wirkt viel natürlicher. Es gibt auch ein bisschen dieses Komische, dass Lupin sich plötzlich merkwürdig verhält und so. Mhm. Aber dieses Ganze ist viel dynamischer, viel natürlicher, viel nachvollziehbar, kürzer, prägnanter. Also
wobei es sehr schnell ist.
Ja,
also das schnell, ist so die für mich so die eine schwache Szene im Film, einfach daher, dass es wirklich sehr schwer nachzuvollziehen ist, wenn man das Buch nicht kennt. Nee, ich verstehe natürlich, warum sie es so gemacht haben, und ich finde es auch absolut verständlich, dass sie das so durchhetzen, weil es ja sonst den Film komplett stoppen würde. Aber das ist so die eine Stelle, wo man wirklich merkt, ach, es ist doch eine Adaption.
Ich fand, gut, es ist immer schwierig, wenn man das davor gelesen hat, aber ich fand das wirklich eine sehr gute Übersetzung von dem Buch und fand die Geschwindigkeit an der Stelle genau richtig.
Also ich finde es absolut vernünftig von Cuarón, dass er hier auf Dramaturgie und nicht auf Logik schneidet. Mhm. Dass er auch die ganze Backstory um die Karte des Rumstreibers einfach weglässt, weil du brauchst es nicht als Zuschauer.
Ja.
Ja, und dann sind wir beim Zeitreise-Ding schon. Also dann kommen wir in den, also ich finde, Der dritte Akt hier ist auch bis jetzt der beste dritte Akt eines Harry Potter Films, wo dann tatsächlich Lupin auftaucht. Der Plan von Sirius und Harry geht nicht auf, mit Pettigrew davon zu kommen, sondern Pettigrew verabschiedet sich auf diese wunderbar boshafte Weise, wo er einmal noch winkt und dann verschwindet. Und Harry, Ron und Hermine werden vom Werwolf gejagt, der wirklich unheimlich aussieht. Also tolles Werwolf-Design. Also man erkennt Lupin noch, er ist noch menschlich. Aber auch so abnormal und widerlich und toll.
Finde ich auch gut, hat mir auch gut gefallen.
Ja.
Ja, Zeitreise, ne? Also, ich bin ja immer der berühmte Zeitreise-Kritiker in unserem Freundeskreis. Diesmal hat es mich beim Gucken überhaupt nicht gestört.
Das stimmt. Also immer, wenn ich auch irgendwie mit anderen Leuten rede, dann sagen immer, das ist Epi, der Zeitreisekritiker.
Ja, ist wirklich so. weil,
sag bloß nichts über Zeitreisen.
Es ist nicht möglich, in die Vergangenheit zu reisen.
Was?
Man kann nur in die Zukunft reisen. Und das hat mich diesmal irgendwie überhaupt
nicht gestört. Aber es ist ein großes Statement, wenn du sagst, dass es dich nicht gestört hat.
Ja, mich hat immer gestört. Ich finde, Rowling hat da ein Fass aufgemacht. Es hat keinen Boden. Die gesamte Story kann man in Frage stellen. Warum hat sich Voldemort keinen Zeitumkehrer geholt? Warum? Also man muss stellt alles wieder in Frage, wie das funktionieren soll, wie das reguliert werden soll. Und man kommt in die Teufelsküche durch diese Zeitreisen. Und alleine aus narrativer Sicht her finde ich das eine sehr, sehr schlechte Entscheidung. Aber keine Ahnung, irgendwie passt das hier in dem Film.
Es gibt eine, auch aus einem Video von Mikey Newman, er hat eine sehr interessante Interpretation auch von Dumbledore, wo er quasi bei diesem Film damit losgeht, dass sein Take quasi über die gesamte Harry Potter-Reihe ist, dass es eine Reihe darüber ist, wie Kinder von Erwachsenen wiederholt im Stich gelassen werden und belogen werden aus egoistischen Gründen, die alles nur noch schlimmer machen, als es ist. Und sein Paradebeispiel in diesem Film ist, dass Dumbledore, anstatt den Kindern einfach zu helfen, gibt er ihnen eine ungeheure, universumzerstörende Macht in die Hand und sagt, lässt sie das quasi selbst lösen. Und das finde ich eine sehr schöne Interpretation tatsächlich.
Ja, das stimmt. Das geht auch ein bisschen damit einher, dass Harry ja dann denkt, er hätte seinen Vater auf der anderen Seite des Ufers gesehen und nachher ist es er selbst.
Ja.
Ein schöner Moment, um zu realisieren, wo er realisiert oder realisieren könnte, dass er letztendlich selber dafür verantwortlich scheint.
Ja, man muss da halt Augen zudrücken und dann kann man sich angucken.
Ja, natürlich.
Beide Augen fest zudrücken.
Quasi das sagen Quaron und Rowling auch auf der DVD.
Ja?
Nein, die formulieren das. Es ist ein sehr witziges Interview, weil du merkst, wie sie so einen heißen Brei drum rumreden, dass ihnen das schon bewusst ist. Und Quaron sagt so, es ist so komplex und abstrakt. Man kann es eigentlich gar nicht in Worte fassen, was diese Zeitreise wird. Und man muss so drüber nachdenken.
Ich meine, es gibt ja auch direkt danach diese Szene, in der dann Harry und Hermine mit dem Hippogreif zurückfliegen und dann sagt Harry irgendwie so total begeistert, oh, wir haben das gemacht und dann haben wir das gemacht und damit haben wir das verhindert. Und dann sagt er irgendwie, does that make sense? Und Hermine sagt so, no, not at all. Und das sagt ja eigentlich schon alles über diese Zeitreise.
Ja.
Eigentlich macht
aber keinen es Sinn. Aber als Sequenz an sich ist es eine spannende Geschichte und auch wirklich gut gemacht im Film.
Es ist ja eigentlich auch eine wunderschöne narrative Sache, weil du als Zuschauer, als aufmerksamer Zuschauer belohnt wirst, weil du weißt, was passieren wird. Ja.
Und all diese kleinen Details macht Cuarón natürlich wieder sehr nachvollziehbar, sehr, sehr offen und aber trotzdem, dass es beim ersten Gucken nicht nervig ist. Also er trifft da genau das Maß, dass er quasi, du merkst schon, sagen, ah, okay, das wird später noch wichtig, wenn du weißt, dass es kommt. Ja. Aber es ist jetzt nicht zu sehr in your face, aber auch nicht zu subtil, dass man es nicht merken würde.
Im fünften Teil werden die Dinger noch zerstört, ne? War es im fünften? Ich meine.
Die Zeitreiseteil?
Ja.
Echt?
Im fünften werden alle Zeitreisedinger von Ginny Weasley zerstört.
Und dann auf einmal sind sie wieder da.
Ja, was überhaupt keinen Sinn macht.
Moment, den echt? Teil. Ich kann mich da ja überhaupt nicht dran erinnern. Aber da können wir beim
fünften drüber
reden. Ja. Ja, also wie gesagt, die Zeitreise funktioniert dann tatsächlich, aber nur mit Harry und Hermine, was ich interessant finde, weil das Zweierduo, finde ich, funktioniert besser als Harry und Ron nur im zweiten Teil.
Stimmt, ja, das stimmt.
Also auf Dauer würde ich auf Ron nicht verzichten wollen, aber wenn man jetzt diese zwei Filme direkt im Vergleich hat, Harry und Hermine ist eine interessantere Dynamik als nur Harry und Ron, da fehlt nicht so viel. Ron bringt einfach nicht so viel in diese Freundschaft ein.
Das ja war ein bisschen schwach. Er hat so eine Süßigkeit gegessen, hat sich in einen Löwen verwandelt. Das war witzig, aber ansonsten war es schwach. Bein gebrochen.
Ja, und sie schaffen es dann, Sirius zu retten. Und quasi die Vaterfigur, die Harry gewonnen hat, ist dann doch nicht dem Tode geweiht, obwohl seine Unschuld nicht geklärt werden kann. Und dann macht der Film die auch eine der besten Entscheidungen, die ich als Kind überhaupt nicht nachvollziehen könnte, jetzt als Erwachsener, absolut richtige Entscheidung. Was ja komplett rausgestrichen wurde, ist der Subplot, wo sich Harry, Ron und Hermine streiten, weil Hermine den Feuerblitz, den Harry von Sirius bekommen hat, McGonagall gemeldet hat.
Stimmt.
Und das wird komplett rausgelassen und stattdessen wird der Feuerblitz nicht in der Mitte des Buches, sondern am Ende des Buches an Harry gegeben von Sirius. Und dann kommt dieses fantastische Ende, was vielleicht eins der besten Enden eines Harry Potter Films ist. Wo
so viele Superlative.
Ja, heute. Aber es ist einfach bei diesem Film.
Gewöhnt
du kommst nicht drum rum.
Ja.
Wo Harry den Feuerblitz bekommt und aufsteigt und überglücklich quasi in die Kamera fliegt und du hast den Freeze-Frame von seinem Gesicht und nach diesen 2 Stunden, wo du ihn hast wütend erlebt, ihn einsam erlebt hast, ihn verwirrt erlebt hast, hat er diesen befreienden Moment nochmal, den er vorher schon auf dem Hippogreif hatte, als er geflogen ist.
Ja, und er spielt diese Freude ganz, ganz, ganz authentisch, ganz super in dem Film, finde ich. Ebenso wie die verwirrten Szenen, ebenso wie die unheilvollen, unsicheren Szenen. Mhm. Ist sehr gut, Daniel Madcliffe und Daniel Sadcliffe.
Ja.
Und dann später aber auch Happy Cliff. Da fällt mir jetzt kein schönes Wortspiel zu ein.
Er schafft auch diese theatralischen Szenen, wo er quasi wirklich allein im Bild ist und absolut dramatisch Expecto Patronum rufen muss. Also auch noch in einer Fantasiesprache quasi da noch die Emotion reinlegen muss. Und er schafft es einfach. Und ja, es ist bis jetzt seine beste Performance mal wieder.
Was würdet ihr denn sagen, was waren die worst Radcliffe Moments? Was waren die allerschlechtesten Performances in dem Film?
In dem Film jetzt?
In diesem Film?
Ja.
Von ihm?
Von ihm, ja.
Gar nichts.
Oh, ganz schwierig, finde ich.
Ich würde nämlich sagen, was mir, vielleicht gehe ich einmal, oder willst du zuerst sagen?
Nee, ich wollte euch eine Frage stellen.
Okay.
Also sag ruhig.
Dann stell du erst die Frage.
Ja, ich habe mich gerade gefragt, haben wir eigentlich in diesem Film viele Radcliffe-isms gesehen? Also Radcliffe-isms, ich meine damit so dieses, wir haben ja häufig erwähnt, er macht oft dieses, dass er mit dem Kopf so wackelt oder dass er sich so aufwendig umdreht. Ich finde, in diesem Film war das nicht ganz so stark. Also, Annie hat aber treffenderweise auch schon mal erwähnt, mit Gary Oldman hat er natürlich auch echt einfach einen krassen Schauspiellehrer quasi mit am Set.
Hm.
Vielleicht ist das auch einer der
Gründe. Ich fand die Momente, die mir nämlich negativ aufgefallen sind, waren zum Beispiel als er von Fred und George gepackt wird, er ist unter dem Tarnumhang und wird reingeschliffen in die Schule. Und dann macht er mal, oh no! Und so irgendwie atmet die ganze Zeit so komisch und redet so seltsam. Und ich habe mir die ganze Zeit vorgestellt, das ist bestimmt, weil sie gesagt haben, du musst jetzt Geräusche machen, damit die Zuschauer wissen, dass du da zwischen den beiden bist. Und das wirkt total künstlich. Das ist mir negativ aufgefallen. Das müsst ihr euch vielleicht nochmal angucken. Und dann die Szene, nachdem er erfährt, dass Sirius Black seine Eltern verraten hat. Dann weint er unter dem Tarnumhang und es hört sich einfach so doof an.
Das fand ich überhaupt nicht, muss ich sagen.
Das ist so fake also angehört. Die,
bei der zweiten Szene, bei der ersten,
ich kann mich nicht dran erinnern. Ich habe gesehen, hab, wie er so geweint hat. Hab ich nur, echt? Ich habe gelacht, ja.
Was sagst du, Eiko?
Mich hat es nicht gestört.
Mich auch überhaupt nicht.
Müsste ich mir nochmal anschauen, aber mich hat es nicht gestört.
Das sah so albern aus. Ja, das war das Schlechte. Ansonsten kann ich auch nur Gutes sagen. Ich finde, er performt unglaublich gut. Es ist ein richtiger Sprung in seiner schauspielerischen Leistung zu sehen. Vor allem am Anfang gleich legt er los. Ja.
Oh, hat einer von euch Roma gesehen von Cuarón? Nee.
Noch nicht, nein.
Weil das ist der Film, der das quasi ins richtige Licht rückt. Cuarón, bekannt für seine One-Takes und alles, aber was er auch wirklich gut kann, ist mit Kindern arbeiten, weil in Roma ist ja ein Film über politische Umschwünge in Mexiko, erzählt anhand einer Familie ist, arbeitet er fast nur mit Amateurschauspielern und auch mit Kindern. Und es ist Wahnsinn, was er für Performances aus denen rausholt. Und das merkt man auch hier schon, dass ihm das wirklich liegt.
Ich habe gelesen, dass er, nachdem die Dreharbeiten abgeschlossen waren und der Film, nachdem der Film rauskam, dass er gesagt hat, diese 2 Jahre, die ich an diesem Film gearbeitet habe, waren so 2 der glücklichsten Jahre in meiner Professur. Und dass er auch angeboten hatte, eins der späteren Sequels zu machen.
Als zu Harry Potter.
Und, ja. Also von Harry Potter. Und das hätte ich echt gerne gesehen. Echt?
Das ist ja, ich weiß tatsächlich bis jetzt immer noch nicht, vielleicht erklärt sich es beim nächsten Teil, warum das nicht zustande gekommen ist. Aber noch einen zweiten Cuarón Harry Potter, das wäre schon, lass mich so sagen. Wenn Cuarón einen von den Fantastische Tierwesen-Filmen machen würde, wäre das tatsächlich die eine Sache, die mich dazu bringen könnte, das zu gucken.
Was ist mit Wes Anderson?
Nee.
Rian Johnson.
Passt nicht.
Rian Johnson.
Diese Serie hat sich so verlaufen, die Tierwesen.
Ja. Ja.
Aber was denkt ihr über die Tierwesen?
Ja.
Wir drei sind uns recht einig, dass wir
Ach, ihr, liebe Zuhörerinnen
und Zuhörer.
Ja, wir waren jetzt echt so ein bisschen wir waren hier in unserer kleinen Welt drinnen, ne?
Ja, so ein bisschen schon. Was haltet ihr von den Tierwesen? Ihr habt ja jetzt schon mitgekriegt, wir sind nicht ganz so groß, ganz große Fans davon, nicht ganz so angetan. Was denkt ihr?
Haben wir jetzt wirklich nichts Kontroverses? Das Einzige, dass ich über traurigen Harry Potter lache?
Heute ist es schon sehr kontrovers.
Ich mag Dumbledore nicht. Gut, das haben wir auch schon mal.
Ja, bis jetzt bist du der Kontroverse heute. Ja, es fühlt sich gut an, das nicht zu sein.
Ich glaube, ich habe auch
nichts Kontroverses. Also das Einzige, um es vielleicht ein bisschen zum Abschluss zu bringen, also ich mag diesen Film sehr, sehr gerne. Es ist nicht mein Lieblings-Harry Potter, weil das eine, was mich stört, ist das, was mich an allen ersten 6 stört. Man merkt immer noch, dass es eine Adaption ist. An der Szene in der heulenden Hütte, aber auch so ein bisschen am Anfang. Es hat immer noch so dieses Adaptionsfeeling, dass vieles sehr schnell passiert, weil sehr viel Plot auf sehr wenig Zeit kommen muss. Aber besser als bei den anderen beiden davor.
Ich finde es hier so rund. Mir würde es nicht störend auffallen.
Ja.
Aber dann bin ich gespannt, welches dein Lieblings-Harry Potter ist.
Das bin ich auch.
Ja,
vielleicht ändert sich das noch. Also bis jetzt ist es der 7. tatsächlich.
Ah, okay.
Ja.
Der 1. oder 2.?
Der 1. Ja. Der 7.
Das sind 8
Filme. Der 1. oder 2.? 7.1.
Ich habe gerade gesagt, der 7. Der 1. und 7. haben wir schon drüber geredet.
Entschuldigung, ich bin
Mathematiker. Das kannst du dir anhören auf Spotify.
Hast du die Memo nicht gelesen?
Nee, wir gepodcastet.
Darf ich noch eine bescheuerte Anekdote reinbringen und dann machen wir das abschließende Urteil?
Ja, alles klar.
Bescheuerte Anekdote. Ist euch die Sexszene in dem Film aufgefallen?
What?
Nein.
Ist euch der kackende Hippogreif aufgefallen?
Den kenne ich, ja.
Ja.
Und zwar im Abspann ist eine Sexszene versteckt, weil auf der Karte des Rumtreibers gibt es einmal eine Szene, wo in so einer Art Besenkammer quasi 2 Schuhpaare direkt voreinander stehen und
sich eine
so ein bisschen bewegen. Es ist umstritten. Also sämtliche Clickbait-Artikel, von denen es ungefähr 100 gibt zu diesem Thema, sind, also mit der, den ich hier gerade offen habe, ist Here's how a secret sex scene ended up in a Harry Potter movie.
Du hast es auch gerade ein bisschen clickbaitig gesagt.
Ja, ja, wirklich.
Also ich kann euch gleich auch das GIF zeigen, wie das
richtig
aussieht.
Ich war richtig hooked.
GIF sagt man übrigens.
Und das hat Cuarón tatsächlich darauf bestanden, dass es drinne bleibt. Das wurde als Gag drinne gemacht, aber er hat bestanden, dass es drinne bleibt. Und es gibt die Interpretation, dass das Cho Chang und Harry sind.
Stehen ja keine Namen dabei.
Da stehen keine Namen bei, es sind nur zwei Fußpaare. So, das wollte ich loswerden. Also,
ja, die tanzen, ist doch klar.
Absolut. Abschließendes Urteil. Ich habe meins, glaube ich, schon gesagt. Also, toller Film, beste Regie, nicht mein Lieblings-Potter, aber sehr nah dran.
Ist mein Lieblings-Potter. Ich wünsche, dass viele Elemente aus dem Film beigehalten worden wären. Zum Beispiel die kurzen Haare der dass die schon so erwachsen sind, immer noch Kinder, aber immer auch schon so erwachsen. Filmisch einfach ein Augenschmaus. Es macht einfach Spaß zuzugucken. Auch das verliert sich leider. Ich trauere einigen Dingen nach, dem Dumbledore zum Beispiel. Ja, ich muss sagen, die drei Filme waren eigentlich die drei, auf die ich mich gefreut habe. Der Rest interessiert mich nicht mehr so sehr. ja, und ich
also schalte doch nächstes Mal.
Dass wir, glaube ich, ja auch nur zwei Potter und dann was anderes gucken, ne?
Erstmal, also jetzt ja. Kommen noch die nächsten beiden Potter-Filme. Der nächste auch mit einem Special Guest.
Oh ja.
Vielleicht ist es Daniel Radcliffe.
Stimmt, sind wir zu vier.
Die Einladung ja. An Daniel Radcliffe ist schon raus.
Dass das es einen Clusterfuck gibt.
Dann Orden des Phönix und dann kommt tatsächlich die interessante, sehr kurze Nebenprojektphase von Daniel Radcliffe mit zwei Filmen und dann bringen wir die Potter-Filme nächstes Jahr zu Ende.
Da auch eine Frage an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Du musst erstmal dein abschließendes Take sagen.
Das mache ich gleich. Aber das passt gerade so schön. Wir haben ja jetzt diese Reihe mit 8 Harry Potter Filmen und wir könnten aber auch ganz gut dazwischen oder auch mal danach einbauen eine Folge über Daniel Radcliffe in Interviews zum Beispiel oder Daniel Radcliffe, wie er in anderen Shows auftritt. Das würde mich auch sehr interessieren. In Talkshows, was auch immer. Highlights davon, da können wir auch gerne mal drüber sprechen. Schreibt uns und sagt uns Bescheid.
Der nächste Film ist halt scheiße, deswegen werden wir wahrscheinlich nicht so viel über den Film reden, sondern mehr über Dan Radcliffe.
Ich hab ihn lange nicht mehr gesehen. Vielleicht mag ich ihn ja richtig gerne und dann haben wir eine schöne Kontroverse.
Das war so schön, wir waren heute uns so einig.
Ich werde das Buch noch lesen.
Mal ich werde es versuchen. Ja, liebe Zuhörerin, haltet es in guter Erinnerung, wie einig wir und wie freudig wir uns heute alle einig waren. Es wird wahrscheinlich nicht mehr so oft vorkommen.
Nächstes Mal gibt's richtig
Zoff. So einig sind.
Boah, ja. Ey, ich werde richtig.
Willst du noch was ergänzen als letztes Take?
Nicht, auf dass jeden
wir dich jetzt übergehen.
Einfach ein toller Film. Man muss noch nicht mal sagen, ein toller Harry Potter Film. Es ist einfach ein toller Film. Unglaublich filmisch, ein Lehrwerk, glaube ich, auch für alle Leute, die irgendwas mit Filmen zu tun haben wollen, sei es Schauspiel, sei es Setdesign, sei es Kameraarbeit, Regie. Ich glaube, man kann unglaublich viel aus dem Film lernen und vor allen Dingen das. Eine der ersten Sachen, über die wir gesprochen haben, ist, wie toll der Film aussieht, aber der Film sieht halt nicht nur toll aus, sondern es steckt halt so viel Absicht dahinter. Was in das visuelle Element des Films reingesteckt wurde und so viele Ebenen, die da drin stecken, die eben auch inhaltlich eine Resonanz haben. Wirklich toller Film. Ich glaube, ich will nicht ganz so einen negativen Ausblick auf die folgenden Harry Potter Filme geben wie Epi, aber ich wüsste auch nicht, welcher Film jetzt noch kommen sollte, den ich besser finde an Harry Potter Filmen. Freue mich aber auf die nächsten, aber werde diesen Film einfach ewig in guter Erinnerung behalten und allein den Gedanken, dass Cuarón noch einen zweiten hätte machen können, immer in mir tragen und dieses Paralleluniversum gerne gedanklich aufsuchen, weil ich glaube, es wäre wirklich großartig geworden. Mhm. Ja. Ein unglaublich schöner, runder Film. Das ist mein letztes Statement dazu.
Nächster Monat kommen wir zurück in die richtige Welt, wo das nämlich nicht passiert ist, sondern Mike Newell den vierten Harry Potter gemacht hat. Nächste Folge Harry Potter und der Feuerkelch. Es wird interessant.
Es wird interessant. Auf jeden Fall. Es wird sehr interessant, danach zu urteilen.
Macht es gut.
Okay, ciao.
Ciao. Einen schönen Tag noch.
Wir gucken alle Daniel Radcliffe Filme, Radcliffe Hangers. Red Cliff Hanger.